I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moin Sie, liebe Autokino-Hörer. Hier ist Maxi und bevor es gleich losgeht, hier ein kleiner Verbraucherhinweis. Denn heute haben wir wieder eine Werbung für euch. Dieses Mal für ein kostenloses Produkt, mit dem ihr anderen Leuten helfen könnt. Und es kommt das großartige Wort Supercomputer vor. Es geht um die App DreamLab von der Vodafone Foundation. Und die ist eine gute Sache. Das ist eine App, die kostenlos ist und die jeder nutzen kann. Auch Leute, die keine Vodafone-Kunden sind. Also jedes Handy, jeder App-Store, jeder Vertrag. Was macht diese App? Diese App nutzt die Rechenleistung eures Handys. Warum tut sie das? Naja, ihr habt es ja mitbekommen, momentan ist da draußen Corona bzw. Covid-19 am Wüten. Und das ist der Grund, warum wir momentan so eine mittelmäßig gute Zeit haben, warum 2020 generell gerade so mittelmäßig ist und warum wir alle so ein bisschen genervt sind. Und wir hoffen ja, dass es schnell besser wird. Schnell besser wird es natürlich auch durch Forschung. Und Forschung macht unter anderem das Imperial College in London. Vodafone bzw. die Vodafone Foundation hat sich gedacht, wenn wir eine App entwickeln, die sozusagen die Rechenleistung von Handys anzapft, beziehungsweise Leute stellen uns die Rechenleistung per App zur Verfügung, dass wenn sie nachts schlafen, dass das Handy trotzdem genutzt wird, die Rechenleistung, die auf dem Handy ist, dann können wir die Forschung an Covid-19 beziehungsweise Corona beschleunigen und können so vielleicht schneller zu einem Ergebnis kommen. Und jeder, der die App nutzt, kann sozusagen mithelfen, ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen, bei der Forschung von Covid-19 und Medikamenten, die dagegen vorgehen, zu helfen. Sozusagen helfen im Schlaf. Finden wir eine gute Sache und deswegen unterstützen wir das auch. Das Ganze kann man sich, wie gesagt, kostenlos runterladen, egal welchen Vertrag man jetzt nutzt oder welches Handy man hat. Und ihr müsst euch natürlich auch keine Gedanken machen, dass eure persönlichen Daten irgendwie benutzt werden. Die bleiben komplett unbenutzt. Alles, was benutzt wird mit der App, ist eure Rechenleistung. Wir finden das alles sehr gut und deswegen sagen wir, checkt doch mal unsere Shownotes aus oder geht direkt auf die Seite vodafone.com/dreamlab/germany oder ihr geht direkt in euren App Store und ladet euch DreamLab direkt auf euer Handy. Und dann kann es direkt losgehen. Im Schlaf helfen, Leute. Finden wir Megi. So, das war's mit dem Verbraucherhinweis. Und jetzt geht's ab in die neue Folge. Ciao.
Hallo.
So.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, beim Autokino. Wir sind's, der erfolgreichste Filmpodcast und der beliebteste. Das haben Umfragen ergeben. Wir haben uns auf die Straße gestellt und haben gesagt, ihr mögt's doch auch, oder? Und dann haben die Leute gesagt, ja, so ist es. Kann aber auch sein, dass wir sie nicht richtig verstanden haben, weil wir haben den Mindestabstand eingehalten. Und wir sitzen jetzt heute hier in der Corona-Krise quasi vor dem Mikrofon. Es ist mein bester Freund, der Max. Max, grüß dich.
Und mein bester Freund, der Christian. Hallo, Christian.
Grüß dich. Und ja, wir sitzen heute wieder zusammen, alle paar Tage wieder. Und ich habe trotzdem das Gefühl, wir haben uns ewig nicht gesehen und vor allem auch gehört.
Das stimmt. Ja. Aber wir haben letzte Woche ja auch ausgesetzt. Und da merkt man dann schon, dass was fehlt, ne? Ich finde, eine Woche ist kurz, zwei Wochen sind zu lang.
Den kleinen Struppi nämlich an der Raststätte Hofspessart. Und du hast recht, man merkt wirklich, dass was fehlt, irgendwie das Gebell und so. Ich kann nachts viel ruhiger schlafen.
Ja, und auch bei Tierschützern ist Autokino sehr gern gesehen und sehr gern gehört. Oh, die finden uns richtig gut. Wir haben mal mit einer Hamsterkanone relativ lange Stress am Bahnhof gemacht.
Das Gute ist, dass wir, falls das eure erste Folge ist, die ihr hört, das Gute ist, dass wir, dass unsere Hörer uns schon ganz lange hören und wir haben schon so viel Scheiße gelabert. Ich glaube, dass wirklich derjenige, der jetzt noch zuhört, der ist so ganz, also wir haben wirklich wie ein Freischein, habe ich das Gefühl. Sondern wir jetzt nicht anfangen, irgendwie alte Nationalhymnen zu singen oder so. Wahrscheinlich sogar, würden sie dann sagen, so sind sie halt.
Zumindest bei Bäuerlein wäre es saukultig.
Genau.
Der Marek hat letztens so ein paar alte Gestapo-Songs bei der Prosecco-Laune gesungen. Fand ich saukultig.
Du, ganz kurz, gerne würde ich mal auf unser Patreon hinweisen, denn ihr habt doch jetzt The Mandalorian, The Mandalorian
abgeschlossen. Auch hier, wir haben jetzt, also heute am 4. Mai ist ja, heute ist ja May the Force, heute ist der große Star Wars Tag. Schöne Grüße an dieser Stelle, auch nochmal an Star Wars. Heute ist die letzte
Grüße.
Heute ist die letzte Folge vom Mando Talk erschienen, weil jetzt hier am Freitag dann auch offiziell Mando in Deutschland mal endlich vorbei war. Und wir haben ja jede Woche haben wir den Mandalorian auseinandergenommen und es wurde immer länger. Lukas redet inzwischen erstmal die ersten 40 Minuten immer darüber, was er so gekocht hat. Dann geht's irgendwann kurzzeitig immer um die aktuellen Folgen der Simpsons. Das sind nicht aktuelle Folgen, sondern was wir halt einfach gerade, weil wir auch beide gerade so einen Simpsons-Rerun machen und immer so, ja, wo bist du jetzt gerade? Ja, Staffel 6, haha. Dann zitieren wir 20 Minuten die Simpsons, dann reden wir meistens noch über einen anderen Film und irgendwann kommen wir dann beim Thema Star Wars an. Dann reden wir erstmal, was Neues an Star Wars Lego gibt und irgendwann geht dann der Mando-Talk los und die letzte Folge hat es jetzt tatsächlich auf 2 Stunden 20 geschafft, die wir heute Morgen aufgezeichnet haben. Ist aber tatsächlich... Ich muss aber sagen, diese 40, 50 Minuten, wo es um Mando dann noch irgendwann mal geht, die sind immer sau gut, also es ist generell immer sau gut, weil ich einfach gerne noch mit Lukas Body mache, aber ich muss auch sagen, die sind auch echt informativ. Weil ich hab
stechend scharf analysiert und gut vorgetragen, höre ich immer wieder.
Wahnsinn. Ich habe echt tatsächlich großen Spaß daran, mich in dieses Star-Wars-Thema gerade so krankmäßig reinzufuchsen. Mhm. Immer noch mehr als vor ein paar Jahren. Macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und Mandalorian gibt da halt einfach wahnsinnig viel her. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich hoffe, dass die Woche jetzt im Rahmen des May the Force ein neuer Trailer kommt für Mandalorian Season 2. Soll jetzt doch schon kommen im Oktober, weil es ja abgedreht war vor Corona-Krise. Das heißt, dass Stranger Things dieses Jahr fällt aus, aber Mandalorian Staffel 2 kommt. Und ich sag dir ganz ehrlich, ist vielleicht das, worauf ihr am meisten jetzt wartet dieses Jahr. Da es gibt ja eh nicht mehr so viel, auf was man sich freuen kann, Kino- und filmmäßig und sowas, da freue ich mich auf die Staffel doch gerade am meisten. Hat mich jetzt auch nochmal, der Talk hat mich jetzt auch nochmal mehr gehypt. Ich bin sehr, und Lukas auch, wir sind beide richtig wieder so richtige Star-Wars-Fans geworden. Nachdem es ja die letzten Jahre auch manchmal ein bisschen schwieriger war.
Ja genau, und das kann man hören bei Patreon, bei unserem Patreon, nämlich patreon.com/imautokino. Und was muss man zahlen, damit man das hören kann?
$2 im Monat. Gibt 7 Folgen.
Das ist ja nix. Also wenn man das mal so umrechnet, dann ist ja wirklich gar nichts. Da kann man 7 Folgen nochmal extra hören. Also wenn euch die Folgen, die wir hier machen, zu wenig sind, dann könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Und wir können das Geld gut gebrauchen, Max, weil ich habe uns mal wieder was rausgesucht hier. Und zwar habe ich mal geguckt, im Grünwald in München, Calif also die Scout-ID, könnt ihr vielleicht selbst gucken, ist 115208644. California Dreaming im Grünwald in München. Die vollständige Adresse erhält man leider erst, wenn man da wirklich anfragt. So, ich lese mal ganz kurz vor. Wo gibt es das heute noch? Ein 3685 Quadratmeter großes Grundstück für sich allein in der Bestlage von Grünwald. Münchens nobelstem Vorort, nur 10 Kilometer entfernt vom Marienplatz. In einer Anwohnerstraße, die ruhiger und grüner nicht sein könnte und deren Namen wie ein leise, hingehauchtes Versprechen klingt. Waldfrieden 1. Was auf diesem fantastischen, parkähnlichen Grundstück entsteht, ist kein Projekt, das in der Region auch nur annähernd vergleichbar ist. Es ist eine Inszenierung. Eine Bühne mit, und Max, wir lieben Inszenierung, eine Bühne mit 1139 Quadratmetern Wohnnutzfläche für wahre Größe. Ich bin ja ein recht großer Typ. Und auch du bist jemand, der viel Platz braucht, also so für deinen Nein, das meinte ich das nicht, sondern weil du natürlich auch, du brauchst Platz zum Denken, du bist ein Denker. Für maximale Individualität, für gelebten High-End-Luxus bin ich ein Typ für. Architektonische Leichtigkeit mit einem Spirit, der an Kalifornien erinnert. Und Kalifornien lieben wir beide, Max. Und der wie ein warmer Wind von den Hügeln Santa Barbaras ins sonst eher beschauliche Grünwald zu wehen scheint. Also hier kann man sich wirklich dem Luxus hingeben. Und da gibt's 5 Fotos online. Habe ich jetzt gerade bei Immo-Dingsi geguckt. Und da kann man hier gucken. 18 Millionen kostet das. So, und jetzt appelliere ich mal an die Hörer, dass ihr vielleicht auch nochmal guckt, ob ihr da nicht noch einen Spargroschen unterm Sofa irgendwo liegen habt und dann vielleicht mal bei uns Patrone werdet, denn hier die geschätzte Monatsrate, die liegt leider bei 35.397 Euro und der Max und ich sag mal so, wir nagen nicht am Hungertuch, aber halt auch nicht am Hummer und deswegen vielleicht da nochmal 2-3 Euro rein investieren, Max, könntest du dir das vorstellen mit mir in so einer Wohngemeinschaft? Ja. Das sind ja 860 Quadratmeter, ich glaube, da läuft man sich selten über den Weg gehen. Ich glaube, es ist schwieriger, sich aus Versehen zu treffen.
Wenn du abends läufst, lädst, dann muss ich ja schon morgens loslaufen, ne? Auch.
Das,
ja.
Das ist wirklich so. Den Chris habe ich seit 8 Tagen nicht mehr gesehen.
Der wollte nur ganz kurz in den Garten.
Der wollte auf die Bühne. Ja, ja. Also das stelle ich mir alles großartig vor. Da habe ich wirklich große Lust drauf. Sieht echt auch schön aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich dir ja, hier einen Link schicken kann.
13 Millionen?
18 Millionen,
18.
Sorry.
Ach so.
35.000 Euro monatliche
Rate.
Hier, Rate. Ja, genau.
Die zahlt man dann wie lang ab?
Warte, das muss ich mal gucken. Moment. Man muss 3,6 Millionen Eigenkapital mitbringen. Mhm. Und die Kaufnebenkosten sind auch nochmal 990.000. Und dann zahlt man 10 Jahre 35.397 Euro pro Monat ab. Und zack, das vergeht wie mit einem Wimpernschlag, schon hat man das Haus gekauft.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Will ich einfach alles auch machen.
Das kaufen, Max, und dann aber nur so mit IKEA-Möbeln einrichten. Ich habe ja neulich diese Ding, ich habe den Link geschickt übrigens, falls du mal gucken willst, wie es aussieht in WhatsApp. Unser zukünftiges Haus, California Dreaming.
California,
ich habe neulich die
Dreaming in
Grünwald, München. Ich habe ja neulich mir Simon Desio angeschaut, der ist nach Dubai gezogen, wegen steuerlichen Gründen wahrscheinlich. Und der hat das genauso gemacht. Der hat eine riesige Villa in Dubai gekauft, 4,9 Millionen. Und dann hat er
Simon
da aber
Desio.
Normal große Möbel reingestellt. Und das sieht so dumm aus.
Ich kenne ihn, aber ich hab mal mit dem geschlafen.
Wirklich?
Ja.
Kannst du Anfangsbuchstaben vom Vornamen sagen?
M wie Martha. Also eigentlich L,
Mama?
Aber...
Meine Mutter?
Mama? Ist auch egal, Christian.
Ja, ich hab's schon verstanden. Ich hab's schon verstanden.
Weißt schon, wer?
Ja, klar. Ja, ja, klar.
Von selber.
Ja, das wusste ich schon, bevor ich gefragt habe.
Wirklich. Da kommt schon der Krankenwagen, die kommt schon den nächsten ab. Die macht die Hüften kaputt. Ist ein geiles Ding. Sieht mega krass aus. Sieht halt wirklich nicht aus wie in Deutschland.
Leute, also wir sind jetzt bei 5.000 Euro monatlich. Da müssten noch 30.000 Euro draufkommen. Ehrlich gesagt sogar ein bisschen mehr, weil wir brauchen noch Möbel und was im Kühlschrank. Also haut mal rein. Kommen dann auch noch mehr Podcasts, wenn wir dann zusammen wohnen. Guck mal, ein so ein Raum, nur Podcast. Ich träume da ständig von. Ne? Das ist wirklich mein Traum, in so einer Villa mit dir zu leben. Und jeder geht zu so einer anderen Tür mit rein. Und ab und zu trifft man sich vielleicht zufälligerweise irgendwo. Bitte?
Man grüßt sich vornehm.
Man grüßt sich vornehm. Ha, halt bloß. Herr Nachtsheim.
Toll, guck mal. Dann kommt der Milchmann vorbei, weil wir einen echten Milchmann haben.
Hey, ein Milchmann. Das ist geil. Das ist richtig geil. Obwohl man ja keine Milch mehr trinken soll, ne? Das ist so schlecht. Ich trinke jetzt immer zum Kaffee, trinke ich jetzt immer Mandelmilch. Da wurde ich umerzogen von meiner veganen Freundin. Und das ist ehrlich gesagt ganz okay. Das geht. Da kann man sich rantasten. Am Anfang fand ich es übelst ekelhaft. Aber jetzt habe ich da irgendwie so eine Milch gefunden, wo ich sage, yo, schmeckt ganz gut. Naja, Leute, ständig an sich arbeiten. Ihr wisst, wie es ist. Ständig wird hier transformiert und umgedacht.
Ja.
So ist das bei uns. Maxi, wie geht's dir in der Quarantäne? Hast du Schnauze voll?
Ich habe da gar keine Meinung mehr zu, glaube ich. Also ich, natürlich habe ich immer noch die Meinung, dass die Leute schon drin bleiben sollen. Man merkt aber, dass es momentan sehr unruhig wird. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute sehr unruhig werden. Gerade auch so das bisschen so, jetzt ist mal wieder ein bisschen die Lockerungsschraube gedreht worden, dass dann viele Leute überhaupt das gar nicht mehr verarbeiten können. Das, ich weiß nicht, ich finde irgendwie die Leute seltsam. Ich habe das Gefühl, so langsam schwankt diese anfängliche noch, ja, wir finden uns damit ab, in so eine Aggressivität um. Und auch viele Leute werden doch noch spontan Verschwörungstheoretiker. Das ist mir auch aufgefallen. Viele Leute in meiner Facebook-Timeline. Ich glaube, letztens habe ich, glaube ich, ich glaube, mein Lieblingstrottel-Kommentar die letzte Zeit war auf Facebook von jemandem so, und wenn Drosten sagt, wir sollen Kopftücher tragen, macht ihr das dann auch? Und da war ich so, okay, jetzt kommen wir richtig Bodensatz. Da frage ich mich auch, wie die irgendwie mal in meine Timeline gekommen sind bei Facebook. Habe ich dann auch nur drunter geschrieben, naja, das Gute ist doch einfach, dass man daran auch erkennt, dass man Missgeburten wie euch aussieben kann. Tschüss! Und habe ihn gelöscht, weil das habe ich dann einfach nicht glauben können.
Das sind auch die geilen Leute, die, weißt du, es ist so eine Pandemie und man soll sich komplett vermummen, so gut es geht, und also Mundschutz cool für die Leute, Sonnenbrille, alles geil. Aber wenn dann noch einer sich, aber dann auf Kopfbedeckung, so sagen die Leute, nee, stopp. Also wir sind ja hier nicht im Islam. Wo man sich denkt, also es ist doch jetzt mittlerweile echt egal, Hauptsache die Leute sind irgendwie, kommen einigermaßen zurecht. Aber ich merke auch, dass die Leute immer unvorsichtiger werden, aber gleichzeitig, beziehungsweise immer mehr so kontaktfreudig werden, aber gleichzeitig werden auch viele Leute panischer. Und das ist eine komische Mischung.
Aber komischerweise sind die Zahlen ja aktuell jetzt noch, wir haben ja die niedrigsten Infiziertenraten momentan. Ne? Also wir sind ja momentan bei 1000 Infizierten am Tag. Das ist nicht viel. So. Wir haben, das wächst auch gerade noch nicht. Aber es ist halt auch die Sache natürlich, wenn jetzt zum 1. Mai hin oder ein paar Tage vor dem 1. Mai, so 27. merkst du die Konsequenz natürlich vielleicht auch erst am 5. oder 6. Mai. Das ist ja immer alles mit einem Verzug. Also nur weil es jetzt gerade nicht wächst, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem jeden Tag noch so ist.
Ja gut, also ich bin auf jeden Fall mal froh, dass es am 1. Mai geregnet hat, ne? Weil sonst wären auf jeden Fall ein paar Dullis auf irgendeine Wiese gegangen und hätten da rumgehangen.
Ja, das war das auf ist jeden einfach Fall. So. Also 1. Mai war richtig schön kalt. Ich habe auch nur drin gehockt und ein bisschen Zeug geguckt. Und wir werden ja heute auch über allerhand Zeug reden, was wir so gerade geschaut haben. Bei weitem noch nicht mal über alles. Ich habe ein paar Sachen wieder runtergenommen von meiner Liste, weil einfach...
Ja, ich auch, ja.
Weil man gerade auch viele Sachen anfängt und anschneidet und ich tue mir gerade so ein bisschen schwer, ich weiß nicht, wie es dir geht, so das zu finden, wo ich jetzt weiter gucke. Ich meine, du guckst ja gerade, hast du gesagt, da werden wir heute nicht drüber reden, aber du guckst gerade viel Community, ne?
Nee, schon wieder vorbei bei mir, Community-Phase. Das war jetzt die letzten 2 Wochen irgendwie ein Thema und da habe ich jetzt wieder richtig viel geguckt, bis zu dieser 4. Staffel, die dann ja auch irgendwie von anderen Leuten gemacht worden ist, die ja dann ohne Dan Harmon quasi war und in der ja dann quasi dann auch langsam eigentlich alles so ein bisschen sein Ende nimmt. Troy taucht selten auf, Pierce taucht selten auf, der ist dann glaube ich in der 5. Staffel komplett weg. Genauso ist es dann auch mit Troy, der steigt glaube ich auch, oder in der 6. aus oder so und das ist dann halt irgendwie so langsam. Also du merkst, also die Serie hatte ihren Zenit erreicht mit der 3. Staffel, die war grandios und danach hat es sich eigentlich nicht mehr so wirklich, finde ich, gelohnt weiterzuschauen, da macht man sich dann eher mehr kaputt und das Schlimme ist, bei manchen Serien, das merkt man gar nicht, die werden dann so nach und nach egal und bis zur 3. Staffel waren die Folgen halt meiner Meinung nach Meisterwerke, also Dan Harmon, für die, die das nicht wissen, ist mitverantwortlich für Rick and Morty gewesen danach und hat auf jeden Fall ist ein richtig weirder, krasser Typ, hat auch einen Podcast, redet richtig viel dolles Zeug, ist ein absoluter Exzentriker, brüllt auch rum an Sets und so, der hat einen richtigen Schuss, aber ist natürlich auch ein Typ, der geniale Drehbücher beziehungsweise so schöne Drehbücher schreiben kann, dass man da einfach Bock hat, sich das anzugucken und die sind so herrlich absurd, genauso absurd, wie sie bei Rick and Morty sind, sind sie bei Community nicht, aber dort sind sie halt ich sag mal, auf eine liebevolle Art und Weise sehr, sehr popkulturell aufgeladen und absurd. Und es macht sehr viel Spaß bis zur 3. Staffel. Und ab der 4. Staffel denkt man sich so, oh, irgendwie finde ich, ist es gar nicht mehr so witzig. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun.
War eigentlich für dich Scrubs ein Thema in deinem Leben?
Ja, also Scrubs war ein Thema für mich, aber nie ein Thema, was ich so geschaut habe im Sinne von, wir gucken jetzt mal alle Staffeln durch, sondern immer wenn es so auf Pro7 ist, glaube ich, gelaufen, immer wenn es auf Pro7 gelaufen ist, habe ich mich gefreut und habe mir die Folgen danach angeschaut. Also das habe ich immer gerne geguckt, habe aber nie so richtig verstanden, ist JD jetzt gerade mit Dingsy zusammen, ist er gerade nicht mit ihr zusammen, wie ist gerade die Verbindung zwischen allen anderen Leuten und so. Dann habe ich irgendwann gehört jetzt vor kurzem, die machen Podcast zusammen, die beiden.
Genau.
Und jetzt
fake,
ist hier dieser Anwalt.
Fake Doctors, Real Friends.
Mit ja, und jetzt ist dieser Anwalt ja da gestorben mit irgendwie 54 Jahren oder so.
56, der Ted. Ja, ist vor am 30. April an Krebs gestorben.
Leider. Übel.
Ganz herzlicher Kerl. Hat ja auch in diesem Barbershop-Quartett gesungen. War damit auch mal auf Deutschland-Tour. Und den finde ich, der fand ich sehr, sehr herzlich. War ein guter Kerl. Leider verstorben.
Ja. Gut, aber Scrubs war nie so ein Thema, dass ich das so stringent geschaut habe. Nie, aber ich glaube, für jeden, der so alt ist wie wir ungefähr, jeder von uns hat bestimmt 10 Folgen Scrubs hat jeder geschaut, würde ich fast behaupten. Weil das halt einfach auf Pro7 hoch und runter lief. Und als wir Kids waren, haben wir halt viel Pro7 geschaut. Und ich meine, diese die Scrubs war, für viele sagen, ist ein Vorläufer oder Community ist so ein bisschen Scrubs auf Schule getrimmt oder auf Uni getrimmt. Und das kann ich verstehen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr liebevoll geschriebene Serie mit guten Charakteren. Wobei, finde ich, Scrubs von den Charakteren her noch ein bisschen stärker war. Also JD und wie ist nochmal hier? Der Typ, der immer gesagt hat, Flachzange.
Dr. Cox.
Ja, genau. Also das waren schon auch, das waren schon großartige.
Dr. Cox ist,
das waren großartige Leute. Ja,
ich bin nämlich gerade so ein bisschen, ich suche gerade so wieder so eine, das heißt, ich bin gerade hin und her gerissen, ob ich jetzt Community oder Scrubs gucke. Und ich glaube, für viele hat Community so ein bisschen den Vibe, den auch Scrubs hat. Und deswegen habe ich den Vergleich gezogen. Weil ich gerade so, ich habe gerade das Gefühl, Scrubs wird jetzt durch diesen Podcast von den beiden und weil das eh schon die ganze Zeit über allem so schwebt und ich habe das Gefühl, Scrubs könnte jetzt bald so ein, Friends hat ja irgendwann vor ein paar Jahren so einen super krassen Kultstatus erreicht und ich habe das Gefühl, dass das bald mit Scrubs auch passiert. Also, dass Scrubs bald auf dem gleichen Level ist, weil irgendwie jetzt alle auf einmal merken, wie wichtig und toll eigentlich Scrubs war.
Wie war nochmal die Titelmelodie von Scrubs?
I'm no Superman.
Ja, genialer Song. Da sollten wir mal, finde ich, einen Rap, also das irgendwie mal samplen in einem Rap-Song oder irgendwie,
lass
also
mal
da
samplen.
Irgendwie daraus machst du mal, das wird ein Hit.
Ah ja, Grisi, dann reden wir mal ein bisschen über die Sachen, oder?
Ja, reden wir ein bisschen über die Sachen.
Reden wir ein bisschen über die Sachen. Ich muss erst mal ein Follow-up machen.
Das wäre eigentlich unser Claim beim Autokino, oder? Autokino, redet ein bisschen über die Sachen.
Untertitel. Ja. Ey, ja, wir vom Autokino haben jetzt auch so einen deutschen coolen Untertitel. Reden ein bisschen über die Samen.
Ey, ich gucke ja gerade nur eine Serie, da reden wir später noch drüber. Und da geht's mir so auf den Sack, weil ich gucke immer mit deutschen Untertiteln. Englisch mit deutschen Untertiteln gucke ich am liebsten. Und ich weiß nicht warum, aber das hat sich für mich so etabliert. Und was mich richtig nervt ist, die haben vergessen, das scharfe S zu schreiben. Das heißt, jedes Mal, wenn da steht, ich weiß, steht da einfach nur, ich weiß. Und das macht mich wahnsinnig. Aber gut, dann fang mal an mit deinem Follow-up. Du hast gerade gesagt, du hast eins.
Ja, aber du hast, letzte Ausgabe haben wir komplett über das Boot gesprochen und der Ausgabe davor haben wir auch so eine wilde Mischshow gehabt und da hast du Booksmart eingebracht. Und die Review hat mich tatsächlich davon überzeugt, mir den relativ schnell reinzufahren, was ich dann auch kurz nach der Aufnahme gemacht habe. Inzwischen habe ich den schon zweimal geguckt sogar, weil ich finde, dass das wirklich, also du hast das ja schon gesagt, das ist eine wunderbare Komödie, muss man gesehen haben. Ich will das nochmal betonen, dass man den gesehen haben muss, meiner Auffassung nach, dass man da nicht dran vorbeikommt, weil ich liebe diesen Film. Ich finde, das ist die größte Comedy-Offenbarung, die ich in letzter Zeit als Film mal wieder gesehen habe. Ich suche ja oft immer händeringend nach guten Komödien und mir fehlt, ich finde, im Serienbereich gibt es da vieles so, jetzt hatten wir auch letztens Righteous Gemstones und sowas, aber ich finde, es mangelt ganz oft Film an der guten Komödie. Wir werden heute auch nochmal über Longshot reden kurz, wo ich auch irgendwie mehr von mir erhofft habe, als ich dann bekommen habe. Aber Booksmart, muss ich wirklich sagen, der ist so fresh, der ist so gut geschrieben, der hat so viele gute Figuren und dieses Ganze, so diese zwei Mädels, die einfach nochmal so einen letzten guten Abend haben wollen, weil sie das die ganze Zeit verpasst haben in ihrem Streberdasein, das ist so lustig erzählt. Also was da für geile Stops dabei sind, was da für geile Figuren dabei sind, das hast du ja auch schon gesagt, so, dass du eigentlich dir gerne eine Serie wünschen würdest, wo all diese Figuren nochmal aufgearbeitet werden. Und das kann ich komplett unterschreiben. Also ich fand alles daran so geil. Mann, Gigi allein, diese Verrückte, die einfach immer auftaucht, so allein wie die introduced wird, wenn die diesem Auto hängt und dann kommt dieser I Got Money Song und sie lehnt sich einfach nur von ihrem reichen Freund aus dem Fenster raus und schläft dann auf der Motorhaube ein, weil sie sagt, sie kann jetzt gerade nicht laufen. Ey, da sind so viel geile Sachen dabei. Die Party auf dem Boot, Alter. Sind das Goodiebags? Da sind ja iPads drin. Ey, da sind so viel geile Sachen, Mann. Wenn der kurz auflegt, wenn dann dieser, also dann komm, ja, zünd das Feuerwerk, zünd es jetzt ab. Dann, wenn sie auf diese komische Party gehen, wo sie dieses Morddinner spielen. Ey, das ist einfach nur phänomenal. Der Taxi, der Pizza-Austreiber, die Szene im Taxi, wenn sie den Porno gucken. Ey, ich bin so oft gestorben und ich finde, der macht alles richtig. Der arbeitet ganz wenig mit Klischees. Der bricht alle Klischees. Das hattest du ja auch schon gesagt, das stimmt, der hat einen super geilen Soundtrack, der hat einen super guten Cast mit Jason Sudeikis und sonst irgendwas und auch diese ganzen freshen neuen Leute dabei, auch dieses Skater-Mädchen und sowas, also ich finde das alles einfach richtig, richtig, richtig nice und ich muss nochmal sagen, Booksmart ist auf jeden Fall der neue Superbad für mich, das ist wirklich, wirklich also ich habe auch bis jetzt noch keinen getroffen, dem ich den in den letzten Wochen nicht aufgeschwätzt. Ich habe den wirklich Leuten aufgeschwätzt. Ich habe gesagt, du, den guckst du heute Abend. So, und dann haben die sich den angeguckt und haben wirklich gesagt so, ja, das ist wirklich ein fantastischer Film. Und das ist echt schade, dass der gefloppt ist und dass den nicht viele Leute auf der Uhr haben. Ich finde, Autokino hat dann diese eine Aufgabe, dass ihr das jetzt einfach alle mal guckt. Und das wollte ich einfach nochmal sagen, weil du das letzte Mal das so schön mir näher gebracht hast und es hat wirklich Früchte getragen und ich fand den wirklich einfach nur liebevoll, schön und sau gut.
Das freut mich sehr, Max. Das freut mich wirklich sehr. Es freut mich immer sehr, wenn ich was empfehle und du steigst voll darauf ein. Ich, wie gesagt, Booksmart für mich auch einfach ein Riesenfilm. Also ich habe es auch vielen Leuten empfohlen. Es gab ein paar, die gesagt haben, okay, sie hätten gar nicht gedacht, dass der jetzt so albern ist. Ich finde es aber ganz gut, dass der so albern ist. Ich mag den sehr, sehr gerne und ich finde auch ein Film, der so albern ist und so einfach ist, aber trotzdem einen irgendwie so ein bisschen bewegt und aber so schön anders erzählt ist, mal wie diese anderen Filme in diese Richtung, hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient. Viel mehr, als er bekommen hat, ist ja, wie gesagt, von, wie heißt der, Olivia Jones oder so, die das
Schauspiel. Olivia Jones war es nicht.
Olivia Wilde.
Olivia Wilde. Also,
die übrigens.
Olivia Jones. Oh, da habe ich jetzt aber eine Chance hier, oder was? Wenn die Männer langsam geil.
Ah, Mensch, da habe ich auch einen Film gemacht. Na ja, gut, ich habe auch noch eine Sache mitgebracht. Du hast eine Folge davon gesehen. Wir haben eine leicht unterschiedliche Meinung, glaube ich. Für mich war es die absolute Comedy-Neuentdeckung des, also was Stand-Ups auf Netflix angeht, auf jeden Fall bisher das Stärkste, was in diesem Jahr rausgekommen ist, meiner Meinung nach. Ist kein klassisches Stand-Up, sondern ist das, was man Impro-Comedy nennt. Das sind zwei Leute, die kommen auf die Bühne unvorbereitet. Ihr kennt die vielleicht, und zwar heißen die Thomas Middleditch und Ben Schwartz. Thomas Middleditch kennt ihr, wenn ihr Silicon Valley geschaut habt, genau wie ich. Und Ben Schwartz kennt ihr auch, glaube ich, aus verschiedenen Sachen. Die waren schon zusammen, ja, bei Conan O'Brien.
Sonic synchronisiert auch.
Okay. Diese beiden Typen haben eine sehr, sehr witzige Grundkomik an sich, um es mal so zu sagen. Kommen auf die Bühne, vor allem Thomas Middleditch finde ich unfassbar, kommen auf die Bühne und fragen, was, reden mit dem Publikum, Entschuldigung, und sagen, wir stellen euch jetzt, wir interviewen euch jetzt ganz kurz 5 Minuten lang und dann machen wir daraus ein Programm. Und das funktioniert quasi folgendermaßen, sagen, okay, wer hat was zu erzählen, bei wem passiert bald was? Und dann meldet sich einer und sagt, ja, wir heiraten jetzt irgendwie bald. Und dann sagt er, ah, interessant, okay, dann erzähl doch mal von deiner Hochzeit. Und dann erzählen die, wie die sich das so vorstellen. Und dann sagt er, okay, gibt's da irgendwas Skurriles? Passiert da irgendwas Merkwürdiges? Dann erzählen die auch was. Und dann sagen die so, okay, damit können wir arbeiten. Dankeschön, reicht uns. Und dann beginnen die quasi diese Geschichte von dieser Hochzeit als sehr, sehr langen, einstündigen Sketch zu zweit aufzuführen. Alles, was sie haben, sind sich selbst und zwei Stühle. Und damit müssen die quasi fast eine Stunde oder 40 Minuten oder so irgendwas aufführen auf einer Bühne. Und das finde ich sehr, sehr witzig und viel, viel witziger als gedacht. Vor allem macht es Spaß, weil man zwei Leuten dabei zuschauen kann, wie die sich gerade was ausdenken, wie die auch mal damit manchmal völlig daneben liegen und wie sie aber dann, und das finde ich so erstaunlich, nicht so einen Kopf in den Sand stecken, weil wenn man manchmal so rumspielt oder so und sich was ausdenkt und so, dann ist man irgendwie, hat man sich so verfahren in so einer langweiligen Situation, dann ist es manchmal so, ah, oh, fuck, also auch gerade auf der Bühne kann das irgendwie, kriegt man da schnell Panik und da fällt einem eigentlich das Denken noch schwerer. Und die beiden, finde ich, retten sich da gerade in Folge 2 oder 3, ist es einmal, da dachte ich mir so, oh, jetzt sind jetzt ganz schön träge und dann retten die sich da aber irgendwann wieder so schön raus und dann hat man da total seine Freude mit. Ich finde es ein sehr, sehr belebendes Ding, sich anzugucken. Es ist total skurril, weil dadurch, dass die beiden ja alles fiktiv darstellen durch ihre Körper, können sie natürlich auch alles sein, also vom Gespenst bis zum Auto, bis zum Mähdrescher oder in es gibt zum Beispiel so ein Bewerbungsgespräch, also es ist wirklich, diese ganze Folge ist relativ lahm, aber diese Art von Bewerbungsgespräch, wie sie das durchführen, ist so witzig, dass ich mir gedacht habe, ey, aus einem, wenn ein Typ zu dir sagt, yo, ich habe bald ein Bewerbungsgespräch bei Saturday Night Live, daraus sowas Witziges zu machen, ist schon extrem, also ziehe ich meinen Hut vor. Es gibt, und gleich als Warnung voraus, es gibt, wird viele von euch geben, wenn ihr euch das anschaut, ihr werdet das nicht so mögen, es wird ein paar von euch geben, ihr werdet das wahrscheinlich sehr, sehr abfeiern. Also das ist so die Reaktion in meinem Freundeskreis, die ich jetzt so bisher hab. Ich glaube, es gibt viele Leute, die auch sagen, yo, ist ganz funny, aber ich glaube, zu denen zählst du so ein bisschen, kannst ja gleich noch was zu sagen. Mhm. Ich und Paula zum Beispiel, wir haben das geguckt und wir haben wirklich nur geschrien und fanden es unfassbar geil. Wir fanden es so geil, dass wir direkt eine Impro-Folge gemacht haben bei Mundschutz Talking. Also es war Das war, ja, für uns war das was richtig Belebendes. Und mal schön zu sehen, finde ich, dass die Amis da so Bock drauf haben, dass die auch sagen, die sind ja so begeisterungsfähig, habe ich so das Gefühl, auch für so Unsinn. Und wenn man sich so im Publikum umschaut, ist immer ganz witzig, weil da sind so 80% von den Leuten, die feiern's, und 20% von den Leuten, die mussten mit. Und das sieht man denen richtig an. Also die gucken halt teilweise so, wo bin ich hier gerade gelandet? Was ist das für eine Scheiße? Und die anderen 80% sind so mega geile Show. Und da kannst du dir ja wahrscheinlich vorstellen, dass ja, also ich glaube, die haben sehr, sehr viel so, also geteilte Meinungen über ihre Shows, und ich finde es trotz alledem sehr, 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 sehr gut. Ich habe mir das sehr, sehr gerne angeschaut, und ja, ist was sehr, sehr Kurzweiliges. Also wenn ihr mal irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde was gucken wollt, guckt euch das doch mal an. Jetzt, aber würde mich mal deine Meinung interessieren.
Also ich fand es überhaupt nicht schlecht, im Gegenteil, ich fand es schon auf jeden Fall sehr witzig. Ich finde es auf jeden Fall krass, was zwei Leute für eine Dynamik auf der Bühne haben, die komplett improvisieren. Das ist ja schon, also da, wie viel Übung gehört halt dazu, frage ich mich, ne? Weil du halt, du stellst dich auf eine Bühne, ist ja auch schon sehr, sehr selbstbewusst zu sagen, okay, wir sind zwei Typen, wir haben nur uns, wir haben nur die Spontanität und wir kriegen eine Idee aus dem Publikum. Und daraus müssen wir ein Netflix-Format machen. Also das ist ja was, wo ich noch mich mehr drauf vorbereiten will. Aber das ist denen halt komplett in die Wiege gelegt, dass die mit der Impro dann komplett was draus machen, was richtig, richtig krasses. Und Impro kann einen ja auch begeistern, nicht nur, dass du sagst, okay, das ist ein guter Witz, sondern das ist ein guter Witz, den ist der jetzt gerade auch noch erst gekommen. Wow. Ich habe ja nur die Hochzeitsfolge gesehen, die erste, ich glaube insgesamt gibt's drei, ne, die gehen jeweils immer so eine Stunde, und ich werde das auch noch weiter gucken, weil mich einfach interessiert, wie sie das machen. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so richtig laut gelacht die ganze Zeit, sondern ich habe so drauf geguckt, weil ich es halt auch alleine geguckt habe und fand es irgendwie so sweet, und hab auch gemerkt, dass sie mich manchmal so ein bisschen verloren hatten, weil dann doch irgendwie die Story dann, vielleicht wäre es auch alles irgendwie in 20 Minuten kürzer besser gewesen, habe ich mich gefragt, weil die Stunde auch schon sehr, sehr lang ist. Ich meine, gut, am Ende du hast am Anfang 10 Minuten Vorgespräch. Ich weiß das schon zu schätzen, und ich weiß auch das Handwerk da zu schätzen. Deswegen, aber ich sag nur, es hat mich in dem Moment nicht so 100% so gecatcht, wie das vielleicht jetzt dich gecatcht hat und Paula gecatcht hat. Aber ich habe damit jetzt überhaupt keine, ich fand das jetzt überhaupt keine, nicht scheiße, oder hab dazu keine negativen Emotionen, sondern ich meine, als jemand, der viel mit Bühnen konfrontiert war, egal ob jetzt elterlicherseits oder selber, für den ist es halt irgendwie schon krass zu sehen, was Leute da einfach aus der Spontanität, also manchmal gibt's ja so, da sagen Leute so, ja, sag mal schnell was Witziges in die Kamera, dann sitzt schon, oh, ich sterbe. Und da fällt dir schon nichts ein, da sitzen dann Leute auf der Bühne, die machen eine Stunde lang, denken die sich ein komplettes Stück aus, und teilweise hat das richtig krasse Kniffe und Windungen, und wie sie dann immer so, hey, the short man, und keine Ahnung, also das war schon beeindruckend. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also ich gucke mir das auf jeden Fall mal weiter an. Ist halt mal was anderes, ja, auf Netflix, ne?
Absolut, also genau das noch dazu, es gibt's auf Netflix. So.
Ja. Gut, mein Lieber, ich habe ja diese andere Sendung geguckt, die habe ich jetzt gar nicht draufstehen, da kann ich auch nur einen Satz drüber verlieren, weil das ist auch so ein besonderes Konzept, das ist dieses Midnight Gospel, die neue Show von Pendleton Ward, der Adventure Time erfunden hat. Und Adventure Time war ja so eine ganz tolle Cartoon-Serie, die auch sehr für Erwachsene funktioniert hat, die teilweise auch wahnsinnig brutal und vor allem auch emotional war. Da habe ich ja abgöttisch geliebt, Adventure Time, war für mich eine absolute Lieblingsserie. Und der hat eine neue Serie gemacht, die ist auch so experimentell, da habe ich jetzt auch nur zwei Folgen geguckt, weil das ist immer ein Podcast, der ist vorher aufgezeichnet worden, und die zeichnen dann drüber. Teilweise bauen die da noch so noch ein, zwei Sätze ein, um die Story noch ein bisschen absurder zu machen, die danach haltig aufgezeichnet werden. Aber diese Podcasts sind anscheinend erstmal einfach so entstanden, und dann zeichnen die da drüber. Und die Podcasts haben meistens immer so ein esoterisches Thema. In der ersten Folge geht zum Beispiel darum, dass ein Typ sagt, also diese Hauptfigur, die reist immer auf verschiedene Versionen der Erde, unterhält sich da mit jemandem über irgendein krasses esoterisches Thema und reist dann wieder zurück mit dem Podcast im Gepäck. Und der reist dann halt immer los, sucht sich am Anfang noch so einen Avatar aus und landet in der ersten Folge auf der Erde, und da ist der Präsident der Vereinigten Staaten, das ist sein Ansprechpartner, das ist der Typ, mit dem er das Interview geführt hat. Und der sagt so, seine Grundaussage ist, dass er sagt, Drogen sind immer nur so schlimm wie der Mensch, der sie nimmt. Und darum geht das ganze Gespräch. Es geht darum, um die Wirkung von Drogen, ob Drogen wirklich so schlimm sind oder ob nur der Mensch und das, was aus den Drogen macht, das Schlimme ist. Und darum geht dieses 20-minütige Gespräch. Also schon mal ein anstrengendes Thema. Und dazu, während das passiert, laufen die ganze Zeit zusammen durch eine Zombie-Apokalypse, in der der Präsident ununterbrochen Zombies tötet. Und das ist einfach so viel für mein Gehirn, dass ich es nicht glauben kann. Das geht 22 Minuten und ich habe das Gefühl, ich habe 3 Stunden lang das Boot geguckt, Alter. Das ist so anstrengend für meinen Kopf. Ich saß wirklich da, hab geschwitzt und dann hab ich so, okay, Pause, ich muss jetzt so. Hab ich die zweite Folge geguckt, dann geht das Ganze, wird alles noch schlimmer. Da geht's dann, dass die Tiere sind, die geschlachtet werden und wie die dann den Weg zur Schlachtung und nach der Schlachtung auch noch weiterleben und sonst irgendwas. Und da geht's im Gespräch um Weiterleben und Tod in der Familie und sonst was. Komplett gaga. Also wirklich, ich habe 2 Folgen geschafft, danach war ich so, ich kann das nicht weitergucken. Das geht einfach nicht, das überfordert mich komplett. Ich werde das vielleicht irgendwann weitergucken, weil mich das interessiert und weil das ein interessantes Konzept ist, weil es ja auch was komplett Eigenes ist und weil ich auch irgendwie finde, krass, dass Netflix sagt, okay, da ist halt ein Typ, der hat eine der beliebtesten Cartoon Network Cartoon-Shows der letzten Jahre gemacht, so, dem geben wir jetzt eine Plattform, in der er was ganz anderes macht und Adventure Time-Fans werden auf jeden Fall enttäuscht sein, weil sie mit was viel Einfacherem und was viel Zugänglicherem rechnen und kriegen dann dieses sehr, auf 2 Ebenen sehr schwere, brutale Kost serviert. Man kann sich das angucken, es gibt 8 Folgen davon, 2 habe ich gepackt, weiter bin ich noch nicht. Ist ein interessantes Konzept, aber es ist mir einfach zu viel Midnight Gospel. Also, schwierig. Aber wenn man darauf Bock hat, ich glaube, man muss halt super ready dafür sein. Also man muss wirklich, ich gucke mir das heute an. Und ich würde auch immer interessieren, was du dazu sagst, aber mir war es zu viel. Und ich gucke ja echt viel Scheiße, so gerade in so Cartoon-Sachen und sowas. Da gehe ich ja komplett drin auf.
Ich will mir das auf jeden Fall anschauen. Das klingt nach was mich entweder ist sehr stark überfordert. Ich finde es auf jeden Fall einen guten Ansatz. Ich würde auch gerne mal so Leute wie Marek das zeigen. Mal gespannt. Da würde mich von vielen Leuten mal die Meinung interessieren. Das ist bestimmt, also es klingt auf jeden Fall sau experimentell, wie du schon gesagt hast, heftig, dass Netflix dann sagt, yo, machen wir mal.
Ja, ist halt schon geil, dass sie da irgendwie das. Also ich finde es auch geil, dass sie es machen, ne? Dass sie halt einfach sagen so, ja, pass auf, weil das sind so Experimente, die kann sich ja halt Netflix gerade als Big Player irgendwie erlauben und
man muss auch mal sagen, ey, die Situation von diesen Streaming-Anbietern, ich finde, es hat sich so schön aufgeklärt. Viele hatten ja da so Angst, ja, Netflix, was ist dann mit Netflix, wenn jetzt Disney Plus kommt? Und ich finde, Disney Plus hat es geschafft, sich so eine eigene, wie so in so eine eigene Nische zu setzen und zu sagen, da sind wir und da sind wir auch gerne und wir kümmern uns ein bisschen um ein paar Sachen, aber ich finde jetzt überhaupt nicht, dass die konkurrieren.
Null finde ich auch gar nicht.
Ich finde, jeder hat so sein eigenes Ding. Apple Plus ist einfach nur eine Frechheit, sorry, aber das ist einfach nur einmal im Monat kommt eine Sache.
Das ist so. Aber ich finde, ich habe immer das Gefühl, die Sachen haben irgendwie dadurch einen anderen Stellenwert und eine andere Form von Qualität. So.
Weil
im Endeffekt, was ja bei Apple einfach so fehlt bei Apple Plus, ist doch so dieses Fleisch drumherum. Weißt du, dass sie halt sagen so, okay, wir haben auch noch ein Community und Friends und sonst irgendwas. So Sachen, die sie nicht produziert haben, aber die sie sich halt eingekauft haben. Wir haben auch mal einen Marvel-Film oder sonst irgendwas. So, das ist ja das, was da gänzlich fehlt. Bei Apple Plus und deswegen wirkt das auch alles so leer. Obwohl ich das auch ganz ehrlich sag dir, wie es ist, in der heutigen Zeit, wo Netflix wirklich gefühlt, also ich habe ja wirklich, ich war letztens auf Netflix und hab gesagt, was ist das hier schon wieder alles? Das sind schon wieder 30 neue Sachen unter Neuheiten gelistet davon und die sehen irgendwie auch alle sehen so aus, das würde mal einen Blick riskieren. Wir haben gestern noch jemand geschrieben, ey Jungs, ihr müsst Hollywood gucken beim Autokino, ihr müsst dringend die Sendung Hollywood gucken. Da denke ich mir so, was, ja, aber was denn noch alles? Netflix überfordert mich inzwischen. Ich gucke auf Netflix drauf und bin nur noch so, okay, es gibt das, dann gibt's auch noch so Sachen wie Community oder sonst irgendwas, die nicht mal von denen sind, aber die ich auch noch gucken will. Keine Ahnung. Deswegen mag ich, dass Apple Plus auch Disney Plus ist ja auch ähnlich. Die haben ja auch nicht so einen riesen Output jede Woche. So, die sind ja eher, weil sie auch eher nur auf ihre Produkte reduziert sind. Da kommt dann mal was Neues, Schönes, Hübsches dazu. Aber
ja, aber es ist Apple Plus muss ich schon sagen, ne, das ist schon echt wenig, was sie da einem anbieten. Ich finde es nicht schlecht, also dass es dort eher auf Quantität jetzt sagen wir mal geht angeblich. Also viele sagen ja, da geht's auf Quantität. Ich finde ein paar Sachen davon jetzt zum Beispiel überhaupt nicht so sehenswert. Allerdings haben sie mich jetzt auch schon 2-3 Mal richtig aus den Socken gehauen, aber komme ich später nochmal dazu.
Okay, aber meinst du nicht Qualität? Wenn die nicht so viel haben, geht's ja nicht so um Quantität.
Ja, das meine ich.
Okay. Gut, ich rede noch ganz kurz über Dr. Sleep. Das ist, der lief letztes Jahr im Kino und den wollte ich eigentlich sehen und dann habe ich ihn verpasst und aktuell ist ja ganz gut, wenn man Filme nachholen will. Das ist nämlich gerade ein bisschen so mein Ding geworden. Ich gucke gerade gerne Filme weil die haben immer so einen Abschluss mit drin. Und gerade jetzt dadurch, dass das Kino nicht weitergeht, habe ich das Gefühl, ich kann gerade so das letzte Kinojahr so ein bisschen aufholen und kann dann, wenn es weitergeht, kann ich wieder mit frischem Kopf ins Kinojahr weiter starten. Deswegen habe ich mir ein paar Filme reingefetzt, unter anderem auch Dr. Sleep. Das ein Film ist, Nachfolgefilm von Shining tatsächlich, beziehungsweise das Buch, auf dem Dr. Sleep basiert, ist ja schon der Nachfolger von Shining, der auch geschrieben wurde von Stephen King. Und im Endeffekt erzählt es die Geschichte von Dan Torrance weiter. Das ist der kleine Junge, den wir vor 40 Jahren gesehen haben, als er mit dem Dreirad über die Flure gepäst ist und über den man ja wusste, dass er das Shining hat und was aus dem geworden ist, dass das erstmal einfach nur ein Kleinkrimineller, völlig an der Armut kratzender, fast schon obdachloser Typ ist, der überhaupt nicht weiß, wohin mit sich, der irgendwann einfach in den Bus steigt und versucht, irgendwo einen neuen Anschluss zu finden und dann erstmal in so ein Arbeiterverhältnis gerät und sich erstmal generell sortiert und auch seine Alkoholsucht, die er hat, die er von seinem Vater übernommen hat, von Jack Torrance, die in den Griff bekommt. Und gleichzeitig merkt man, dass es so eine Gruppe von Leuten gibt, die angeführt wird von so Leuten, die sozusagen anderen Leuten das Shining aussaugen und sich davon ernähren und die sich immer irgendwelche Kinder schnappen. Und dann gibt es so eine ganz schreckliche Szene, das wird alles angeführt von Rose the Head, das ist so eine relativ attraktive Frau mit so einem Hut und die hat so eine komische Truppe von so ganz vielen weirden Typen, die die ganze Zeit nur mit so Wohnmobilen durch die Gegend fahren und irgendwann schnappen die sich halt immer irgendwelche Kinder und da gibt es eine Szene, wo sie in dem Moment, wo sie den Kindern halt Schmerz zufügen und die schreien, dann saugen die diesen Spirit, dieses Shining auf. Und dann sitzen die da und das ist auch sehr Buffy-mäßig, so ein bisschen vom Look her, wenn die da so die Seelen einsaugen und die Augen dabei glühen. Das hat so ein bisschen so eine Cheesiness aus so 90er-Jahre Serien. Und naja, auf jeden Fall, man findet dann halt heraus, dass es die gibt. Und Dan Torrance, der immer noch wahrscheinlich das stärkste Shining da draußen hat, der zieht dann in den Kampf gegen den und hat noch Connection mit einem anderen Mädchen, das ein ganz starkes Shining hat, auf die sie es abgesehen haben und sie versuchen dann sozusagen dagegen vorzugehen. Das Ganze geht natürlich dann auch noch irgendwann ins Overlook Hotel zurück. Und ich muss sagen, ich habe von dem Film überhaupt nichts erwartet, weil ich den Trailer so cheesy fand und du fandst den ja auch so scheiße. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin damals auch, mich hat's auch nicht gekriegt, ins Kino zu gehen. Und ich fand die ganze Idee von dem Film, beziehungsweise eigentlich schon die Idee von dem Buch, finde ich schon schwierig, weil es ist ja so, dass Stephen King immer gesagt hat, Shining war eine der beschissensten Verfilmungen seiner Bücher, ist aber de facto wahrscheinlich eine der besten Verfilmungen seiner Bücher, wenn vielleicht sogar nicht die beste Verfilmung neben den Verurteilten. Deswegen ist es schon komisch, dass der Film trotzdem das komplette Zitat auf den Film von Stanley Kubrick anlegt, weil er anscheinend ja so doof war, aber so doof scheint es nicht gewesen zu sein, wenn dieser Film auf einmal ganz groß hier wieder zitiert wird. Ich muss sagen, dass ich den gut fand, dass ich nicht gedacht habe, dass ich den gut finde, aber der hat mich amüsiert. Ich habe da noch einen Tag drüber nachgedacht und habe dann irgendwann so, stand ich mittags da und dachte so, ach, Dr. Sleep, der hat mir eigentlich eine gute Zeit beschert. Ich fand den nicht so gruselig, ich fand den aber gut erzählt, er hatte ein paar interessante Figuren. Ich sehe generell gerne Ewan McGregor, der halt den alten Danny Torrance spielt, der macht das gut. Man muss sagen, der große Star des Films ist trotzdem das Overlook Hotel. Wenn er da zurückkommt am Ende und dann durch das Hotel streift und da dann im Endeffekt das Finale austrägt und man ganz viele Räume wieder erkennt und man auch sehr gut und präzise damit umgegangen ist. Also man hat wirklich, man muss sagen, das ganze Thema mit Fingerspitzengefühl angefasst und hat da was Gutes draus gemacht. Selbst wenn man den Film nicht mag, dann wird man nicht am Ende sagen, oh, die haben aber mein Shining kaputt gemacht. Scheiße, jetzt ist das auch hinüber das Franchise. Den Film kann man gucken und dann kriegt man noch ein paar ganz gute Shining-Vibes und man sieht einen einigermaßen guten Ewan McGregor und kriegt einen ordentlichen Gruselfilm, der aber nicht so super gruselig. Also ich würde jetzt mal, wenn du mich fragst, kann ich den auch gucken, würde ich sagen, ja, ich finde den jetzt nicht so schlimm. Der hat mich positiv überrascht. Das wird bestimmt nicht mein Lieblingsfilm, aber der hat auch ein paar Sachen, also wie gesagt, diese Cheesiness, da hat sich schon mal das Gefühl, ich gucke gerade irgendwie Buffy oder Hercules, aber das ist das Einzige, was mich daran irgendwie so ein bisschen gestört hat. Ansonsten hat er schon gute Bilder, der ist gut umgesetzt und das Overlook Hotel mal wieder zu erleben, ja. Auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, ja, wenn ich das Overlook Hotel erleben will, dann gucke ich lieber einfach das Original. Wenn es mir nur ums Overlook-Hotel geht. Aber um das alles nochmal aus der jetzigen Sicht zu sehen und wie der Film jetzt auch aussieht und sowas, der sieht schon gut aus, der ist schon gut gemacht. Auch mit der Mucke und sowas, der ist schon ein sehr großes Verneigen an Stanley Kubrick. Und deswegen fand ich Dr. Sleep auf jeden Fall überhaupt nicht schlecht. So, hat Mike Flanagan einigermaßen gut umgesetzt, kann man machen.
Ich glaube, Jonathan Mese hat es mal gesagt, da hat er so irgendwie erzählt, wenn ich ein Bild fertig gemalt habe und das irgendwo aufhänge, dann gehört mir das nicht mehr. So, dann gehört es den Leuten. Weil in dem Moment, wo die Leute da was reininterpretieren oder keine Ahnung, oder was auch immer, Gefühle dazu entwickeln, gehört mir diese Kunst nicht mehr. Und das hat auch mal irgendein Musiker hat das gesagt, ich weiß gerade nicht mehr, welcher es war, also wirklich ein saubekannter Superstar-Sänger, meinte mal, in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe und dieses Lied singe für die Leute, oder ging es auch darum so, ey, sag mal, geht's dir nicht auf den Sack, immer den gleichen Song zu singen? Ich weiß gerade leider nicht, wer es ist. Irgendeiner halt der so ein, zwei krasse Hits hatte. Und da war der so, nee, weil dieser Song gehört mir gar nicht mehr, so, weil der gehört im Prinzip den Leuten, die diesen Song lieben und die damit was verbinden und Momente mit diesem Song hatten. Ich habe den zwar gemacht, aber ich kann jetzt nicht anfangen, mich hier hinzustellen und einen auf, ich sag mal, Marius Müller-Westernhagen zu machen, der irgendwann gesagt hat, ja, mache ich alles nicht mehr, die ganzen alten Songs, die spiele ich nicht mehr. Weil die gehören mir gar nicht mehr. Und Stephen King ist, glaube ich, das krasseste Gegenteil dazu. Also der ja da so viel dran rumgemosert hat, wo ich mir auch so denke, ey, das ist irgendwie auch, ich finde, das ist auch immer so, ey, da bin ich nicht Künstler genug für, oder da fehlt mir die Exzentrik für, dass ich mir denke so, ey, da kommt ein super guter Regisseur und macht aus deinem, der selber ein Künstler ist, wahrscheinlich sogar ein größerer als du, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ihr seid beide Künstler und Handwerker zugleich, und der macht aus deinem Kunstwerk nochmal eine ganz andere Kreation, und du regst dich hier auf, aber im Prinzip hilft es dem Franchise Stephen King und es hilft dem Franchise Stanley Kubrick, also eigentlich war es doch ein geiles Ding. Und die Leute haben es auch geliebt, und deswegen ist auch immer so, finde ich, wenn, du hast gerade schon richtig gesagt, die Leute haben Angst um ihr Shining, und das ist nämlich eher das, was ich sehe. Ich sehe gar nicht so sehr, dass man irgendwie die Gefühle des Autors oder so, jemand, der irgendwann mal ein Buch geschrieben hat oder so, der sich dann irgendwie aufregt, klammheimlich, der soll die Schnauze halten. Der hat dafür Kohle bekommen. So, das ist, das interessiert, das steht überhaupt nicht zur Debatte, ob das ein Stephen King gefällt, was ein Stanley Kubrick daraus gemacht hat. Im Endeffekt geht's darum, ob es den Leuten gefällt, weil für diese Leute macht man das ja. Das war dem noch klar. Hey, wir machen einen Kinofilm daraus, einen Kinofilm für die Masse, für die Leute. So, wenn du damit ein Problem hast, also bitte, dann gib dein Buch doch nicht her. So.
Ja, aber vielleicht, ich kann mir auch oft vorstellen, dass, weißt du, Stephen King ist ja wahrscheinlich einer der Autoren, die am meisten Werke verfilmt bekommen haben, aber wo auch richtig viel Scheiße dabei war. Und ich glaube, vielleicht ist es so, weil du hast halt einfach so zwei krasse Künstler, du hast so den größten Horrorautor und vielleicht einen der größten und visionärsten Regisseure der 70er, 80er Jahre, der setzt dann Shining um und gibt Shining so eine eigene Note, dass man auch von Shining irgendwann nicht mehr von Stephen King geredet, sondern von Stanley Kubrick. So. Und vielleicht hat ihn auch einfach tief im Inneren so aufgeregt, dass er sich halt gedacht hat, naja, der hat mir halt einfach mein Werk abgenommen und ich stehe gar nicht mehr für dieses Buch, sondern also weißt du, vielleicht so ein Frust auch mitgeschrieben. Ja. Er hat ja einfach immer gesagt, ja, es weicht zu sehr vom Buch ab, und dann gab es ja immer diese furchtbare Shining Fernsehfilm-Version, die auf jeden Fall so ein Zweiteiler, der war furchtbar, der kam ja irgendwann so in den 90ern raus, und er hat dann gesagt, ja, das ist viel näher an meinem Buch. Ja, aber es ist halt einfach die optisch und visuelle viel größere Kacke, und Shining von Kubrick ist halt einfach so ein Meisterwerk und hat halt Filmgeschichte geschrieben. So, da unterscheiden sich die zwei Dinge halt. Aber das wird halt am Ende des Tages Stephen King halt auch einfach angefressen haben. Das kann ich
mir
vorstellen.
Ja, das glaube ich auch, weil ich glaube, wenn du wirklich, guck mal, wenn du so ein Typ bist wie er und auf sowas so achtet, dann musst du das reinschreiben in so einen Vertrag, wenn du so ein Buch freigibst. Und muss sagen, ihr wollt die Filmrechte, passt auf, Jungs, ich will hier kein Artist als Regisseur, sondern ich will jemanden, der versucht, dieses Buch als Film darzustellen, und ich will da was zu sagen haben und so weiter. Es gibt durchaus Regisseure, die sowas geschafft haben, und Stephen King, ich glaube jetzt nicht, dass der das Buch verkaufen musste, weil er sonst pleite gegangen wäre. Deswegen, Entschuldigung, ich glaube einfach, dass in dem Moment, wenn du hörst, wer macht denn den Film? Stanley Kubrick. Jo, dann verabschiede dich von allem, was du sehen willst. So, weil der macht da sein eigenes, weil der Typ ist ein Künstler und der macht da sein eigenes Ding draus. Egal, was es vorher war, das wird es nicht mehr sein. Das ist einfach so. Wenn bei mir morgens Stanley Kubrick anruft und sagt so ganz kurz,
Stanley Kubrick. Wenn der jetzt anruft, wenn der bei dir anruft,
wäre
erstmal so
krass. Das wäre krass.
Bist du sicher, dass es nicht Frankie Kubrick war?
Wenn jetzt bei mir morgen, irgendein Typ anruft, Lars von Trier, ruft morgen bei mir an. Und er sagt so, yo Chris, ganz kurz, Sonntagabend hat mich inspiriert. Wir würden ganz gerne die Rechte kaufen an der Musik. Wir würden es gern filmisch darstellen. Und wenn ich dann sehe im Lars von Trier Film, dass eine Frau als Babygiraffe verkleidet in die Giraffenmama-Vagina zurückklettert und ich mir denke, Moment mal, das hat überhaupt nichts mit meiner Musik zu tun, dann muss ich, also weißt du, das ist doch logisch. Natürlich wird ein Lars von Trier was anderes daraus machen, als das, was ich draus gemacht habe. Sehr wahrscheinlich sogar. Das ist einfach so.
Ja. Oh Gott. Schön.
Oder? Eine schöne kleine Idee mit der Giraffe.
Ja, schön, finde ich gut. Vielleicht ruft jetzt Lars von Trier gleich an und sagt, ey Leute, mit der Giraffe habt ihr mich gehabt. Hör auf so einem Pony, fand ich gut.
Ihr hattet mich bei Giraffe.
Giraffe okay. In Vagina hattet ihr mich.
Lars von Trier übrigens ein Thema, das ich gerne mal angehen würde.
Auf keinen Fall. Kannst du mit Bäuerlein machen, das mach ich nicht.
Ne? Da hab ich mir gedacht, dass das was. Okay.
Du, der so nah am Wasser gebaut ist auch oft, so, du guckst doch nicht sowas wie Antichrist.
Nee, ich will das gucken, was es mit mir macht.
Also in Nymphomania gibt es eine Szene, wo es eine Frau selber 10 Minuten eine Abtreibung verpasst selber. Das muss einfach so schlimm sein. Ich hab vor ein paar Tagen ein sehr langes Gespräch über Lars von Trier gehabt. Hab ich gesagt, das Gespräch hat damit geendet, dass ich gesagt habe, fick dich einfach nur, ich guck Toy Story. Das war das Ende vom Gespräch. So, also auf gar keinen Fall. Lars von Trier ist für mich wirklich ein rotes Tuch.
Gut, also machen wir weiter mit... Machen wir weiter am Karton. Folgendes, ich habe nämlich noch was geschaut. Und zwar, machen wir es ganz knapp, weil viele Leute wird es nicht interessieren, wahrscheinlich. Und zwar ist es The Last Dance gibt es jetzt neu auf Netflix. Und es ist eine Serie über die Chicago Bulls und natürlich auch viel über Michael Jordan, Phil Jackson, Dennis Rodman, Scottie Pippen. Es geht um diese ganzen großen Basketballspieler der 90er Jahre. Es geht um diesen ganzen Boom, den natürlich auch Air Jordan ausgelöst hat. Es geht natürlich auch darum, wie dieser Typ zerfressen ist, was der für ein Mentalitätsmonster war, wie getrieben der war von dem Gedanken daran, gewinnen zu wollen. Es ist eine heftige Dokumentation, weil du daran siehst, wie sehr sich ein Mensch pushen kann und wie sehr der auch andere Leute pushen kann und wie der Wille einer einzelnen Person eigentlich im Prinzip ein ganzes Franchise in die Höhe schnallen ließ. Unfassbar. Man muss natürlich auch sagen, gut, der hat wahrscheinlich auch die athletischen Sachen mitgebracht und das Talent, aber was er daraus gemacht hat, war wirklich unglaublich. Michael Jordan ist, glaube ich, der größte Basketballspieler aller Zeiten. Da sind sich alle einig, bis auf ein paar Verwirrte, die rumrennen und sagen, LeBron James oder Steph Curry. Und ich denke mir so, ja, okay, alles cool, ich respektiere eure Meinung, aber sagt's halt nicht zu laut. Und also das ist, der Typ hat für diesen Sport natürlich auch nochmal ganz andere Türen geöffnet, das weiß ich. Ich habe in Deutschland, glaube ich, 96, 97 oder 97, wann kam Space Jam? 97, 96, ne? Mhm. So rum, irgendwann. Habe ich angefangen, mich für Basketball zu interessieren. Hab mir Basketballschuhe gekauft, hab mir natürlich Trikots gekauft, natürlich auch von den Chicago Bulls. Hatte auch als natürlich von den Du Mavericks, ne, weil der eine Deutsche da gespielt hat. Und das war für mich krass. Und damals waren die Basketballhallen auf jeden Fall voll. Überall haben sich Vereine gegründet. Und das lag, glaube ich, auch sehr, sehr doll natürlich an Michael Jordan und der wachsenden Popularität der NBA. Das ist einfach mal so. Großartig, das wird alles da erzählt, der Aufstieg und der Fall quasi von den Bulls. Es ist ein bisschen wirre Erzählstruktur, weil es switcht immer sehr, sehr krass zwischen den Jahreszeiten hin und her. Dann denkt man sich, okay, warte mal, gerade eben waren die Bulls am Abgrund, jetzt sind sie wieder the Rising Star. Das liegt daran, dass die sich so ein bisschen, ich kann nicht mal sagen, dass es sich an Personen entlang hangelt, weil manche Personen werden dann irgendwann aufgehört zu erzählen, dann geht's erstmal mit anderen weiter. Also von der Erzählstruktur ist es wirr, aber trotz alledem macht es großen, großen Spaß beim Schauen und hat sogar Leute, die eigentlich gar nicht so die Sportgucker sind, ja, so ein bisschen in ihren Bann gezogen. Also du fandst ja auch gut, ne?
Ich habe jetzt 2 Folgen geguckt und ich find's tatsächlich super. Also ich bin ja aber auch Michael Jordan-affin, so ein bisschen. wegen Space Jam und wegen den Schuhen. Das reicht für mich. Aber ich habe ja schon immer große Sympathie für den empfunden. Und war natürlich, also in den Bulls-Hype kam ja damals in den 90ern niemand rum. Also selbst wenn du kein Fan warst von der Sportart oder irgendwas in die Richtung Michael Jordan und die Bulls, fandst du irgendwie automatisch geil. So, da gab's halt auch nichts. Ne? Die haben alles geprägt von der Popkultur, Videospiele, Filme, Musik etc. pp. Also das Ding war einfach überall und riesengroß. Und Michael Jordan war einfach einer der, haben wir ja schon im Space Jam Podcast letztens auf Patreon ausführlich drüber geredet, dass der halt, der war auf einer Stufe mit Macaulay Culkin und Michael Jackson. So, das waren halt so die drei Stars der frühen 90er. Und das war krass. Und ich finde, das guckt sich gut. Ich finde auch, dass es sich ein bisschen wirr guckt. Da gebe ich dir recht. Ich finde die Zeitstränge so ein bisschen wild erzählt. Ich habe dabei aber auch noch gestern meine Steuer gemacht nebenbei und habe dann immer mal runtergeguckt, wieder hochgeguckt, runtergeguckt. Und ja, ich finde es auf jeden Fall, auf jemand, der nicht so gerne Basketball, der nicht so, generell nicht so gerne Sportdokus anguckt, mag die Art, wie es erzählt wird. Und es ist super spannend. Und dadurch, dass es ist ja wie, als würde man. Also ich finde immer, wenn Franchises so groß sind, wie jetzt zum Beispiel die Bulls, dann haben die ja schon gar nicht mehr nur einen Sport, die sind ja gar nicht mehr nur als Sport zu werten, sondern auch als Popkultur und auch den Einfluss, den sie auf die hatten. Und deswegen finde ich das auch alles wieder so spannend, um zu sehen halt so, krass, die waren so groß und was da für Entscheidungen, also dieser Szene, wenn sie nur erzählen, was der Mann für einen Biss hatte, weil er sich am Fuß verletzt hat und darf da eigentlich nicht 12 Wochen nicht spielen und geht dann aber schon heimlich trainieren und sonst irgendwas. Der war halt krankhafter Sportler, so. Der wollte halt mit aller Macht aufs Feld, so. Und als sie zu ihm sagen, so, ja, sie haben 10% eine Chance, dass es nicht klappt und 90%, dass es klappt. Und wo sie dann alle bremsen wollen, er sagt so, was ist los mit euch? Wie pessimistisch seid ihr denn, wenn ich, wenn die Chance hab, 90%, dass es klappt, so, dann scheiß doch auf die 10, so. Und, keine Ahnung. Ich fand die ersten 2 Folgen auf jeden Fall super interessant und super spannend und auch die ganze Fehde mit Pippen und so. Auch wenn man das damals noch am Rande mitbekommen hat, ist es auf jeden Fall super gut zu gucken. Ist eine gute Netflix-Serie.
Genau. Guckt euch das einfach an, wenn ihr Bock drauf habt. Und das macht Spaß zum Gucken. Das ist nichts Anspruchsvolles, sondern eine schöne Serie, um sowas zu machen, wie das, was Max gestern gemacht hat, als er da die Steuern gemacht hat. Ja,
Steuern generell ein cooles Thema, Leute. Was ich auch die Woche geguckt habe, was ich auch unbedingt sehen wollte, wovon ich wirklich bitter enttäuscht war, war der zweite Zombieland-Film, Double Tap. Der ja eigentlich wieder mit dem Originalcast daherkommt, 10 Jahre nach dem letzten. Also wir sehen wieder Woody Harrelson als Tallahassee, wir sehen Jesse Eisenberg als Columbus, Emma Stone als Wichita und Abigail Breslin als Little Rock, die natürlich alle ja jetzt 10 Jahre weiter sind. Little Rock ist jetzt gerade irgendwie frische 18 und entwickelt natürlich in der ganzen Zombie-Apokalypse dann doch mal langsam das Gefühl, sie müsste mal jemanden daten oder mal andere Leute sehen als die, die sie sind. Columbus und Wichita sind zusammen und Tallahassee ist immer noch der gleiche, alleingelassene, wilde Cowboy, der charakterlich keine Sekunde irgendeine Entwicklung mit durchgemacht hat. Die haben sich inzwischen im Weißen Haus eingenistet. Das Weiße Haus steht auch voll mit Spielautomaten, Postern von irgendwelchen komischen Filmen. Da hängen die ganze Zeit Lichterketten, keine Ahnung. Die Zombies sind eigentlich eh nur noch Nebensache. Und die leben da, irgendwann haut die Kleine ab mit so einem Kiffertypen, der irgendwie vorbeikommt, der die ganze Zeit Gitarre spielt. Und die gehen dann auf die Suche nach denen, finden unterwegs noch neue Personen. Es kommt Rosario Dawson, die man ja auch schon kennt aus Tausenden von Serien. Die war ja auch in den ganzen Daredevil-Sachen und so dabei. Und auch ganz vielen Filmen, die eigentlich eine coole Schauspielerin ist, die ich auch mag. Die taucht dann auch noch auf. Die schließt sich der ganzen Bande dann auch noch an. Und alles läuft dann halt auf so ein Hippie-Ding raus. Und gleichzeitig finden sie noch raus, dass es eine neue Zombie-Rasse gibt, die noch schneller, noch besser, noch gefährlicher ist, von der sie bis dato noch nichts wussten. Die nennen sie T-8000 oder T-800, wie das Terminator. Und im Endeffekt könnte man meinen, dass diese sehr simple Story irgendwie der Rahmen wäre, um dann doch viel Kreatives zu machen. Aber hier passiert halt all das, was ich vorhin bei Booksmart gelobt habe, überhaupt nicht. Denn Zombieland hat so oft... Also ich habe den geguckt und habe gesagt, naja, wenn man jetzt die erstbeste Idee nimmt, dann macht man jetzt das und das. Und dann ist genau das und das eingetreten. Ich habe gesagt, naja, wenn sie die erstbeste Idee haben, sind das jetzt einfach nur von denen, die sehen gleich aus, dann sind das einfach die als Kopie und die unterhalten sich dann so blöd die ganze Zeit und machen immer die gleichen Bewegungen, sowas, wie man das schon 1000 Mal gleich in Filmen gesehen hat, wo irgendwelche Leute sich begegnen, die sich sehr ähnlich sind. Und all das wird die ganze Zeit gemacht. Es wird die ganze Zeit eine furchtbare Story erzählt mit unfassbar schlimmen neuen Charakteren. Also alle Figuren, die da introduced werden, die lernen dann irgendwann so eine Barbie-Tussi kennen, die die ganze Zeit rosa trägt, die total aufgebitscht ist, die seit 10 Jahren in der Gefriertruhe lebt, sagt sie selber, weil die Zombies da, sie da nicht angreifen. Die lebt in irgendeiner Mall. Und die Figur auch so. Also alles Figuren, wie du sie vielleicht vor 20 Jahren geschrieben hättest, aber nicht jetzt nochmal. Ich finde es wirklich gruselig, wie schlimm der teilweise geschrieben ist. Also er ist so... Manche Gags sind so peinlich, die sind so schlecht und ich war wirklich schockiert, wie schlecht er ist. Ich muss wirklich sagen, Zombieland 2 ist jetzt nicht für mich der zweite Man in Black International. Dafür hat er dann doch noch immer ein zu hohes Level an Qualität und hat noch ein paar ganz gute Sachen, die funktionieren. Aber der ist schon wirklich, wirklich tragisch, weil ich den ersten Zombieland wirklich mochte. Das war eine sehr gute, frische Komödie in der Zeit, wo diese Zombie-Filme alle hochkamen. Und ich finde, der neue hat überhaupt nix. Und das ist so, der guckt sich wie so ein DVD-Release. Und mich wundert das, dass man dann auch den kompletten Originalcast hast. Du hast inzwischen, also Woody Harrelson war schon immer eine Nummer, aber Jesse Eisenberg ist danach noch größer geworden. Emma Stone ist seitdem noch auf zehnfacher Ebene ein Weltstar geworden. Dann holst du noch Rosario Dawson dazu oder Bill Murray ist dann auch nochmal mit am Start und ein paar andere Leute. Luke Wilson ist auch noch dabei. Und dann denke ich mir so, ey, das ist doch ein mega Cast. Da musst du doch den krassesten Film, wenn du nach 10 Jahren mit dem Ding, was so einen Kultstatus genießt, wiederkommst, musst du doch die beste Komödie machen, die es gibt. Dann musst du auch auf allen Ebenen performen. Dann musst du eine geile Story haben und musst vor allem nur, hol dir die geilsten Schreiber in Hollywood und schreib mit denen die beste Komödie. Du hast alles. Du hast einen kompletten Spielplatz durch dieses Zombie-Apokalypsenfeld. Du hast diese unfassbar mal guten Schauspieler, Emma Stone, Woody Harrelson ist immer noch eine geile Sau einfach so, die können doch nur abliefern, dann guckst du den Film die ganze Zeit nur so, boah, ey, wenn die nicht dabei wären, wäre der Film wirklich unterste Kanone, das war das Schlimmste, fand den wirklich ganz, ganz schlimm, dieser Kiffertyp, diese Barbie-Tussi, dann diese komischen Klone, die von denen auftauchen, es ist alles einfach nicht witzig, auch wo das endet alles in so einer Kommune von so Hippies, die natürlich attackiert werden, weil sie keine Waffen haben, weil sie alle ihre Waffen zu Peace-Zeichen einschmelzen, es ist komplett scheiße, es ist wirklich tragisch. Ich war wirklich enttäuscht. Die letzte Szene mit Bill Murray ist sehr, sehr witzig. Die hat man leider auch schon im Trailer verraten. Warum auch immer. Macht überhaupt keinen Sinn, dass die im Trailer auftaucht, weil die fernab der normalen Story läuft. Ist wirklich leider sehr, sehr schlecht geworden. War sehr, sehr traurig. Und er sieht auch scheiße aus, muss ich sagen. Ich finde zum Beispiel, ich habe jetzt letztens Rise of Skywalker nochmal geguckt, also den letzten Star Wars. Und selbst wenn man alles an dem Film scheiße finden könnte, also wenn jetzt jemand sagt, wirklich hasse Star Wars Episode 9 aus dem tiefsten Herzen, muss man wenigstens sagen, der ist optisch eine wahnsinnige Wucht. Gut, ist auch ein Star-Wars-Film. Aber es gibt oft heute auch Filme, wo ich mir denke, ja, die sind storymäßig oder witzemäßig so, naja, aber die sehen gut aus. Ich finde, Zombieland 2 sieht auch noch ganz schön scheiße aus. Also dieser ganze Anfang, wo die da im Feld stehen und diese Zombies hinrichten, pff, da habe ich schon geschluckt. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß, das soll jetzt vielleicht auch so ein bisschen trashy wirken, aber ich finde es schon irgendwie für einen 2019er Film relativ schrottig. Absolut enttäuschend. War ja absehbar, schon viel Schlechtes drüber gehört. Ich habe jetzt gesehen, hat ein 6,3er Rating, 6,8er Rating bei IMDb, was ein okay ist sogar. Und 55er Metascore. Ich finde, der hätte maximal 40er verdient auf beiden Ebenen. War wirklich, wirklich enttäuschend, doof und kann man sich getrost schenken. Dann guck lieber Booksmart, Leute.
Ja, das war sehr viel Schlechtes von Max über Zombieland 2. Der klingt scheiße und ich wusste das wahrscheinlich und habe mir den deswegen nicht angeguckt, Gott sei Dank. Habe mir das Geld gespart. Ich habe jetzt was Gutes, ne? Ich habe einen richtigen Upper für alle, die gesagt haben, boah, was war jetzt Sport, irgendwie interessiert mich nicht, Zombieland 2, fand der Max scheiße, muss ich mir auch nicht angucken, Dr. Sleep, Horror habe ich keinen Bock drauf. Ich habe jetzt was richtig Gutes und zwar, ich finde, wonach man immer lechzt, sind gute Crime-Serien, weil die gibt es sehr, sehr selten, sodass man mal sagt, oh, da bleibe ich mal dran, da habe ich irgendwie Bock drauf. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt mal neulich so ein bisschen umgeguckt und dann ist uns eine Serie ins Auge gestoßen. Ich muss dringend aufhören, immer nur so wir zu reden, ne? Wir haben uns jetzt umgeguckt.
Du bist schon ein richtiger Wir-Mensch geworden, muss man mal sagen.
Bin ein Wir-Mensch geworden? Nee, ich hab mich umgeguckt. Sag, wie es ist. Ich hab mich umgeguckt. Und
hab gar keine Freundin.
Nee, das darf ich nicht sagen. Krieg ich Ärger. Max, guter Versuch, aber auf keinen Fall. ganz kurz eine Sache. Wenn jemand von euch Autoverkäufer ist, meldet euch mal bei mir. Mein Auto ist so gut wie Schrott. Ich brauche dringend ein Auto. Vielleicht habt ihr Ahnung. So, bitte, wenn ihr Kfz-Mechatroniker seid, nicht melden. Ne, das ist lieb gemeint. Oder wenn ihr sagt, ey, ich verkaufe Fahrräder, Chris, brauchst du vielleicht ein Rad? Probier's mal mit einem Fahrrad oder so. Auch nicht melden. Autoverkäufer, meldet euch. So, folgende Geschichte, und zwar Verschwiegen heißt es. Ganz furchtbare Titel auf Deutsch, gibt's auf Apple TV Plus. Im Original heißt es Defending Jacob. Diese Serie spielt mit Chris Evans. Evans heißt er, Evans, ne?
Chris Evans.
Der spielt ja, glaube ich, den Captain America, oder?
Ja, der spielt auch in Knives Out mit.
Stimmt, spielt er auch mit, da spielt er diese richtige Scheißrolle. In Defending Jacob spielt er ehrlich gesagt den Staatsanwalt, der gleichzeitig der Vater ist eben von Jacob. Und Jacob geht auf eine Schule und auf dieser Schule wird auf einmal so eine Art Alarm in den Schatten. Gibt's ja dann immer noch so einen speziellen Alarm für, ja, da ist wahrscheinlich ein Amokläufer unterwegs oder so. Dann fahren die Fenster runter, sodass keiner mehr raus oder rein kann. Die Türen verschließen sich und dann heißt, okay, hier ist was passiert. Stellt sich relativ schnell raus, es wurde jemand umgebracht, und zwar ein Mitschüler von Jacob. Jacob ist darüber natürlich so ein bisschen bestürzt, aber irgendwie auch wirkt er relativ normal. Geht dann nach Hause und relativ schnell kommt Jacob ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Was natürlich schwierig ist, denn dieser Andy Barber heißt er, also Chris Evans, ist ja Staatsanwalt und das wäre normalerweise ein Fall gewesen. Der muss dann vom Fall abgezogen werden, weil sein Sohn auf einmal im Fokus der Ermittlungen steht. Man sieht auch immer so ein bisschen so eine Vorausschau, wie er dann selbst, also Andy, auf der Anklagebank sitzt und ihm dann verschiedene Sachen vorgeworfen werden. Ganz komisch, mysteriös auf jeden Fall. Es ist aber super langsam und gut erzählt. Es geht gar nicht viel vorwärts und man merkt so ein bisschen, wie da eine Familie in den Staaten, er lebt in so einem reichen Vorort und auf einmal werden die wie so ausgegrenzt. Natürlich alle Freunde wenden sich ab und die sind sich natürlich ganz sicher. Die sagen, ey, unser Sohn hat es auf gar keinen Fall gemacht. Der Zuschauer allerdings verliert so von Folge zu Folge so ein bisschen das Vertrauen in Jacob, ob er es gemacht hat oder nicht. Mhm. Und dann fängt man natürlich an, so kleine Theorien zu spinnen und was könnte gewesen sein? Dann fühle ich mich richtig wie meine Oma immer, wenn sie immer Tatort geguckt hat, ne? Sitzt du da und denkst so, wie könnte es gewesen sein?
Boah, das ist ihr Hobby, Leute.
Ja, aber man hat überhaupt keinen Anhaltspunkt, man kann es überhaupt nicht einschätzen, denn die Serie verrät einem sehr, sehr wenig. Und das große Problem ist, es kommt nur jeden Freitag eine neue Folge raus. Also Apple lässt einen da richtig zappeln, Leute, oder?
Ist noch nicht fertig.
Das ist noch nicht fertig, ne? Es ist jetzt bei Folge 4 und nächsten Freitag kommt Folge 5 und ich glaube, es sind insgesamt 8 Folgen, die es da gibt. Ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr so einen Apple-Account habt, guckt da mal rein, weil es ist eine meiner Meinung nach unfassbar gut geschriebene Serie, gar nicht viele Schauspieler, die da sind, machen ihren Job sehr, sehr gut. Dieser Chris Evans ist mir noch nie so eindringlich in Erinnerung geblieben wie in dieser Rolle. Seine Frau, die wird gespielt von Michelle Dockery, die kannte ich jetzt irgendwie auch noch nicht groß, finde ich super gut. Den kleinen Jacob finde ich, der spielt irgendwie, der könnte ein Arschloch sein oder auch jemand sein, der irgendwie dem Bös mitgespielt wird. Also es ist wirklich ein toller Cast, macht großen Spaß dazu zu gucken und man erfährt von Folge zu Folge immer so ein Häppchen mehr, immer was, wo man sagt, oh, das ist natürlich interessant. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, eieiei. Aber nicht so, dass es irgendwie so erzählt ist, dass man denkt, oh, unglaubwürdig. Total guter Thriller, macht großen Spaß zu gucken, ist überhaupt nicht gruselig, also wenn ihr Angst vor sowas habt, man sieht 2-3 Mal eine Leiche, aber das war's. Guckt euch das gerne mal an. Kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, jeden Freitag neue Folgen. Macht großen Spaß, damit zu fiebern. Wir sind totale Fans. Sorry, ich bin totaler Fan.
8 Wochen haben auch wieder, tragt ihr schon so einen großen Pulli? Laut so eine große Hose.
Und die gleichen Socken.
Oh, das fände ich geil, wenn ihr einfach mal so nebeneinander in so einem Riesen-Outfit oder so ein Pferdekostüm tragt. Heute bin ich der Kopf. Oh nein. Okay, das klingt aber gut.
Ja.
Das klingt echt gut. Also ich sag ja, Apple TV, Apple Plus hat schon manchmal so ein paar Dinger, ne?
So. Ja, auf jeden Fall, aber es ist halt auf jeden Fall eine gute Serie, mal wieder nach The Morning Show, ne? Das muss man halt auch irgendwie sagen. Dazwischen kam jetzt nicht so wahnsinnig viel, finde ich.
Es gibt ja diese eine Serie von M. Night Shyamalan, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, der ja auch so The Sixth Sense und sowas gemacht hat und Glass und den ganzen Kram. Und der hat ja eine Serie da und der Trailer. Der macht mich immer so neugierig, aber ich habe keinen Bock, das alleine zu gucken. Da geht's um irgendwie so eine Familie, die so eine Babysitterin holt und dann sagen sie, ja, hier ist das Kind und das Kind ist aber einfach nur eine Puppe. Und dann sagt die, aber das ist doch keine, dann sagt sie, doch. Und dann kriegt sie irgendwie so raus, dass, dass anscheinend das Kind gestorben ist. Die haben so eine Puppe und die muss auf die Puppe aufpassen. Und der Trailer ist sehr mysteriös und sehr gruselig und schon sehr spooky. Und ich finde, es sieht auf der einen Seite wahnsinnig geil aus und so, als würde ich es auf jeden Fall mal gerne sehen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, auf gar keinen Fall gucke ich das, weil es einfach nur wahnsinnig gruselig aussieht.
Das sollte ich auf keinen Fall gucken.
Keine Ahnung. Habe ich aber auch, ich habe manchmal das Gefühl, diese Apple Plus Serien, die laufen so ein bisschen unter dem Radar. Und dann haben sie doch noch dieses andere Little America oder sowas.
Das ist, ja, glaube ich, das sieht ganz süß aus, ja.
Ja, das ist doch von den, deine Serie, die du so liebst, hier mit Master of None. Das ist doch von denen.
Was?
Ich glaube, die Macher von Master of None haben Little America geguckt und das hat ganz tolle Kritiken. Das hat 90er Metacritic.
Haben die es geguckt oder haben die es gemacht?
Haben es bestimmt auch mal geguckt, aber die haben es auch gemacht, glaube ich.
Das ist doch hier die Macher von Master of None haben es geguckt. Das ist doch so.
Die haben das geguckt, Leute.
Es gibt ja immer dieses Steven Spielberg präsentiert oder so Sachen, wo einfach nichts mit zu tun hatte. Und dann wäre es witzig, wenn das jetzt auch noch so kommt, so geschaut von. Und dann einfach so, Quentin Tarantino schaute diesen Film.
Das fände ich mega. Ja, Shoutout, hier ist Benelux, hier ist Benelux von MB1000. Das BNMB. Ich mach doch die Rockstar Song Analyse auf Dings, da habe ich letzten Track gefunden, da sagt am Anfang Beneluxus, ja, das ist Beneluxus, das B aus MB1000 und ihr Ducks und Rockstar. Da hab ich gesagt, ja, cool. Mega cool, wenn man von Beneluxus einen Shoutout hat. Naja, gut. Wo wollte ich denn hin?
Also ich bin auf jeden Fall fertig hier mit Defending Jacob. Du wolltest, glaube ich, zu The Farewell.
Ein Film, den ich mal angefangen habe, im Flugzeug zu gucken, als ich zurückgeflogen bin von Orlando. Den ich aber dann nicht weitergeguckt habe, weil ich merkte irgendwie, der macht auf dem kleinen Bildschirm und auch macht der nicht so viel Sinn. Und außerdem bin ich auch nicht in der Stimmung. Und ich war irgendwie so, auf Rückflügen bin ich ja eh mal so einfach nur abgefuckt, dass es zurückgeht. Und sitze da meistens nur 9 Stunden schlecht gelaunt im Flugzeug und mache so Dokus. Das ist auf jeden Fall kranker Hassel. Aber der Film ist eigentlich eine sehr süße Geschichte. Und zwar dreht sich das um eine chinesische Familie. Die älteste Tochter wohnt in Amerika, um dort zu studieren, fasst aber nicht so richtig Fuß. Die wohnt in New York und die Familie, der Rest der Familie ist so ein bisschen verteilt. Aber die fliegen jetzt alle nach China, weil zwei Sachen sind. Und zwar die Nai Nai, die Oma von ihr, die ist an Krebs erkrankt. Aber das weiß jeder, nur nicht die Oma selbst. Weil die Chinesen sagen, da geht's dann auch um Tradition, die sagen, der Krebs macht nicht die Leute krank, sondern das Wissen, dass sie das haben. Und deswegen wird das ihr nicht gesagt. Und alle anderen wissen das. Und sie hat das auch schon selber gemacht, die Nai Nai, bei ihrem Vater, und hat ihm das nicht gesagt und sagt, deswegen hat er sehr, sehr lange gelebt. Und gleichzeitig heiratet aber auch noch der Cousin von der, die in Amerika wohnt. Und deswegen treffen die sich da alle und nutzen sozusagen diese Hochzeit von diesem Cousin, der so ein mega schräger, seltsamer Weirdo ist, und der so eine ganz komische Frau heiratet, die so ein ganz seltsames, distanziertes Verhältnis zueinander haben. Da wird da gleichzeitig diese Hochzeit organisiert und alles läuft halt unter dieser Schwere, dass jeder weiß, dass die Oma wahrscheinlich bald stirbt. Und das klingt jetzt erstmal super tragisch, ist aber tatsächlich super süß und super lustig und super charmant erzählt. Ist ein A24-Film, merkt man, hat also dementsprechend hat eine sehr, sehr eigene Bildsprache, hat so ein bisschen künstlerischen Ansatz mit drin, ist wahnsinnig cool, hat einen guten Humor, erzählt das alles mit sehr, sehr, sehr viel Herz. Und ich war total, ich habe den gestern Abend so geguckt und war total verliebt in den Film. Der hat mir richtig viel Freude bereitet. Das ist wirklich ein ganz kleiner, schöner, herzlicher Film, in dem alle irgendwie gut abliefern. Und gerade diese ganzen Sachen, alles, was halt in China spielt und so, das ist sehr, sehr süß gelöst. Der macht echt Spaß. Der hat auch einen coolen Soundtrack irgendwie. Würde mich wundern, wenn du den nicht total bedingungslos abfeierst. Weil der wirklich eigentlich alles hat, was du so an Filmen magst. Und der macht einfach sehr, sehr viel richtig und ist ein richtig schöner, kleiner Film mit so ein bisschen Artsy drin, aber nicht zu viel. Und das mag ich. Der hat was sehr Roughes, aber auch was Künstlerisches, aber auch einfach nur was Schönes. Und der hat so viel absurd. Also allein dieser Cousin und diese Braut, die sind so absurd. Auf dieser Hochzeit gibt's so seltsame Situationen. Der hat immer noch so ganz schöne, komische Momente. Die Naina ist auch echt so eine Taffe, die auch jetzt nicht irgendwie zusammensackt und die ganze Zeit irgendwie krank im Bett liegt und Husten hat, sondern die das Ganze halt total tough übersteht und das wirklich auch gar nicht mitbekommt. Und das basiert anscheinend auch auf einer wahren Geschichte. Und am Ende erfährt man dann auch, aber das erzähle ich jetzt nicht, wie das dann ausgegangen ist. Aber das könnt ihr euch mal echt angucken. Der ist wirklich ein schöner Film, den man vielleicht schnell übersieht, weil das Plakat auch einfach nur aussieht wie eine schlechte Kopie von Parasite. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. The Farewell.
Schön, klingt sehr, sehr gut. Ich habe den Trailer gesehen damals und habe mir gedacht, oh, den werde ich mir wahrscheinlich mal anschauen. Sah auf mich ansprechend aus, A24, du sagst es schon, und ich glaube, ich habe ihn auch da, ne? Du hast ihn mir doch vorbeigebracht. Da, ja. Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Life in Pieces. Das ist eine neue Serie, die euch wahrscheinlich gefallen könnte, denn viele von euch mögen ja Modern Family und deswegen habe ich mir jetzt diese neue Serie auf Amazon ausgesucht zum Schauen. Ich habe, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, habe das einfach mal angeklickt, klicke die klick klick und ich glaube tatsächlich Paula hat's mir empfohlen und dann haben wir das geguckt und das ist eine großartige Serie, wenn euch gerade Modern Family, wo ihr sagt, jetzt muss ich mal was anderes gucken. Es sind immer so drei Geschichten in einem, denn es sind so drei beziehungsweise vier Familien, die so gezeigt werden, aber eigentlich ist es eine große Familie. Ist im Prinzip Modern Family, nur anders aufgeteilt und strukturiert. Da spielen zum einen John Short und Joan Short, die Großeltern sind, finde ich großartig, dass sie fast gleich heißen. Der Sohn Greg Short, gespielt von Colin Hanks, den kennen wir schon aus Dexter unter anderem. Der spielt quasi den Vater eines ganz kleinen, auf die Welt gekommenen Kindes. Das Kind heißt Lark und ist eine Frau, keine Ahnung. Seine Frau und er ziehen also dieses kleine Kind groß. Dann gibt es noch den anderen Bruder von ihm, Matt, der ist so ein bisschen der Künstler, wohnt in der Garage von John und Jean. Und dann gibt es noch Heather, das ist die Schwester von den beiden. Und die hat auch nochmal einen Mann, der Arzt ist und einer der witzigsten Seriendads überhaupt. Mhm. Dazu haben noch, die beiden haben auch noch Kids zusammen, Sophia, ein unfassbar süßes Mädchen, Tyler, der ist so ein bisschen der Teenie gerade, der hat auch eine Freundin, übrigens sehr witzige Folge, wenn er seine Freundin mitbringt zum ersten Mal und der Vater sich beherrschen muss, weil er nicht darauf klarkommt, wie diese Freundin aussieht. Das ist auf jeden Fall ein weirdes, aber sehr, sehr witziges Szenario. Und das ist so die Konstellation und dann passieren da halt Sachen, ne? Also das ist, da gibt's eigentlich nicht viel zu erzählen, außer, ja, die müssen irgendwie in Urlaub fliegen und dann passieren Sachen am Flughafen und der Opa, der trinkt ganz gerne mal hier und da was und dieser Matt hat irgendwie immer so ein Problem, dass er versuchen muss zu sparen, weil sparen macht seine Freundin total geil und er will seine Freundin die ganze Zeit geil machen, also versucht er überall Geld zu sparen und
ein Plot.
Ja, ey, das und diese, ne, das sind eher die Eigenarten der Charaktere. Und diese ganze Geschichte, finde ich, macht das aus. Ich habe eine Folge rausgepickt, über die ich ganz kurz reden will. Ich glaube, die ist leider in der zweiten Staffel. Und da geht es folgendes: Die Frau von Greg hatte einen Traum und sagt, oh Gott, ich hatte einen heftigen Traum heute Nacht. Und er so, oh mein Gott, war es ein Sextraum? Und sie sagt, ja, es war ein Sextraum. Und er sagt, oh mein Gott, mit mir? Und sie sagt, lass uns nicht drüber reden. Und er sagt, okay, nicht mit mir, alles klar. War es mit jemandem aus meiner Familie? Und sie sagt so, und er so, oh mein Gott, du hattest einen Sextraum mit Matt. Sag, dass es Matt war, sein Bruder, mit dem er schon ewig konkurriert. Also war er natürlich direkt so, oh mein Gott, sag, dass es Matt war. Und sie so, nein, es war nicht Matt. Okay, beruhig dich. Und sagt er so, oh Gott, was? Irgendwie Phil oder so, also der Mann von Tim, was Tim? Der Mann von seiner Schwester. Und sie so, nein, um Gottes Willen, es war nicht Tim. Und er so, oh mein Gott, wer war's? Sie so, hör zu, lass uns da nicht drüber reden, fuck it, lass zu deinen Eltern fahren, also lass zu der Familienparty fahren. Dann fahren sie da so hin. Und dann kriegt er irgendwie raus, okay, der Sextraum hatte was mit jemandem zu tun, der rote Haare hat, und Tyler hat rote Haare. Tyler ist aber so der, wie gesagt, 18-jährige Sohn von Tim und Heather, und geht da so hin und will so den Macker markieren vor diesem Kind, ne, und macht dann halt so absurde Sachen irgendwie und will ihn so einschüchtern und fängt halt auch so an seiner Freundin rumzugraben und sowas, weil er sagt so, okay, da will ich auch, dass seine Freundin Sextraum von mir hat, und das ist total absurd. Am Ende kommt halt raus, es war die Mutter, sie hat einen Sexraum mit seiner Mutter gehabt, und das ist alles, finde ich, also die Art und Weise, wie das erzählt ist, ist teilweise sehr, sehr lustig. Manchmal ist es auch ein bisschen egal, muss ich auch ehrlich gestehen. Es ist ein toller Zeitvertreib, das nebenher zu schauen. Diese Folgen gehen, keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Minuten. Es ist eine komische Erzählstruktur, denn es wird immer, diese Serien haben zum Beispiel keine Titel wie zum Beispiel Der Wurm, sondern die heißen Der Wurm, Das Basketballspiel und bababa. Es wird immer aufgeteilt in drei kleine Geschichten. Und das finde ich ein bisschen anstrengend zu gucken. Im Prinzip dauert eine Geschichte so um die 7 Minuten. Und dann denke ich mir so, ja, ey Leute, hättet ihr lieber eine ganze Geschichte erzählt. Ich verstehe nicht, warum man das da so progressiv machen muss bei so einer handelsüblichen Sitcom im Prinzip. Aber macht trotzdem Spaß zum Gucken. Die Charaktere sind ganz cool. Ich mag die Serie einfach. Ist eine coole neue Serie für nebenbei.
Nett, Amazon sagst du, ne?
Ja, Amazon.
Amazon. Amazon. Cool. Klingt gut. Ja, habe ich auch schon länger auf dem Zettel. Aber irgendwie habe ich dann mir das irgendwie nicht einverleibt.
Ja, kein Problem, Max. Bin ich hier nicht böse wegen. Alles gut. Schnee von gestern.
Ja, ich musste kurz mein Gehirn. Kennst du das, wenn man einfach so Sätze lang rauszieht, weil man einfach im Kopf noch so ist, so, ah, ich bin wieder dran.
Ja. Okay. Ja.
Aber gerade einfach nur so, ja, okay, was sage ich? Egal, so, ich bin dran. Ich rede jetzt auch über was ich lange vor mir hergeschoben habe, der Schacht. Mich haben ganz viele Leute angeschrieben. Ich habe damals einen super Gag gemacht und gesagt, ach, guck's jetzt über Falk eine Doku. Ich habe ganz lange mich davor gedrückt, den zu gucken, weil der rauskam relativ zum Beginn, als die ganze Scheiße mit Corona so richtig überschwappte, und habe den Trailer gesehen und habe gedacht, so, fuck, das erinnert mich an das Experiment, an Cube. Und was habe ich noch gesagt? Es gibt noch einen dritten Film, an dem mich das erinnert. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie ein sehr, sehr weirder Trailer. So ein bisschen eklig. Es dreht sich anscheinend alles um so ein Gefängnis, dass das immer so ein großer Tisch fährt in der Mitte. Und es gibt ganz, ganz viele Ebenen. Man weiß aber nicht so richtig, wie viel. Und der Tisch fährt nach unten. Und am Anfang ist der natürlich noch groß gedeckt. Und das Essen wird auch wahnsinnig gut zubereitet. Und der fährt dann immer nach unten, und die Gefangenen essen natürlich oben besonders viel, weil sie halt auch Schiss haben, irgendwie nichts zu bekommen, und fressen sich dann voll, und nach unten, was unten unter ihnen passiert, ist egal. Und wir haben am Anfang so einen Typen, mal ganz kurz gucken, wie der heißt. Sieht aus wie Echo als Weißer, finde ich. Goreng und... Vorname Nasi. Und der Goreng, der wacht da auf mit so einem alten Typen zusammen, mit so einem alten Knacker, der Drimagasi heißt, und der sagt ihm so, du pass mal auf, wir sind hier auf Ebene, ich glaube 46 oder sowas, sagt, das ist eine gute Ebene, ich war schon auf Ebene 190, und hier kommt gar nichts mehr zu essen, da kommt gar nichts mehr zu essen an, aber auf hier sei dankbar, dass du hier auf der 46 bist oder 47 oder was es war, und dann registriert er erstmal so, okay, wo bin ich jetzt hier, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Man erfährt dann irgendwann, dass dieser Goreng sich freiwillig dazu entschieden hat, in diesen Schacht zu gehen, weil er anscheinend, wenn er das ein halbes Jahr macht, ein abgeschlossenes Studium bekommt oder sowas, und deswegen, er darf sich einen Gegenstand aussuchen, und alles, was er dabei hat, ist Don Quixote, das Buch. Und man schläft da halt auf dieser Ebene, in der Mitte ist dieses große Loch, auch für mich, mit jemand mit Höhenangst, auf jeden Fall eine richtig geile Sache, sich ständig vorzustellen, dass man direkt an so einem Loch lebt, in das man runterguckt, und es ist einfach ein endloser Tunnel, der nach unten führt. Und dann kommt halt immer dieses Essen von oben nach unten und hält halt in den verschiedenen Ebenen, und dann hält halt dieser Tisch, der schwebt auch einfach immer nur so komisch, und dann essen die Leute halt. Und dann geht es weiter nach unten. Und man merkt halt, dass dieser Trimagasi, dieser alte Typ, die ganze Zeit auch so super krass zu denen nach unten guckt und halt auch einfach mal irgendwie so von oben dann noch so schnell auf den Tisch pisst. oder irgendwie runterrotzt oder was runterschmeißt, eine Flasche einfach nach unten wirft, also man richtig sich so richtig ekelhaft verhält. Und man darf auch nichts von dem Essen behalten, also man kann nur essen, solange der Tisch da ist, weil in dem Moment, der zum Beispiel Goreng behält einmal einen Apfel, den er sieht, und dann werden die Etagen, bis man das Essen nach unten geworfen hat, werden die Etagen besonders erhitzt oder besonders unterkühlt binnen Sekunden. Also man darf nur wirklich essen dann an dem Tag, wenn dieser Tisch ist. Und jeden Monat werden die Etagen einmal neu gemischt. Also das heißt, die Leute, solange sie nicht einer von den beiden stirbt oder geht, bleiben auch immer in der gleichen Kombination auf der Etage. Und sie sind halt da auf der 46 und haben dann und freunden sich dann erstmal miteinander an. Und man lernt dann erstmal so dieses ganze System kennen und versucht erstmal zu verstehen. Also da sind Leute drin, die sind freiwillig, aber es sind auch Leute drin, die sind da nicht freiwillig drin. Das sind Leute, die zum Beispiel dieser Tremagasi hat einen Mord begangen. Aus Versehen, hat seinen Fernseher aus dem Fenster geworfen und einen illegalen Immigranten getroffen. Das ist die Geschichte, warum er jemanden umgebracht hat. Naja, gut. Und jetzt kommen die beiden da miteinander aus und als sie dann irgendwann kommt dann Gas und sie freuen sich diesen Monat über an und kommen auch irgendwie damit klar, weil noch auf der 46 ein bisschen Essen auf dem Tisch ist und sie finden noch so ein paar Reste und sie kommen irgendwie mit der Situation klar, es gibt da noch eine Frau, die dann auftaucht und sonst irgendwas und dann aber später wachen sie auf einer Etage auf der 190 auf. Und dann fängt das Ganze an zu eskalieren. Und im Endeffekt geht der ganze Film dann darum, was aus den beiden wird, vor allem wie Goreng auch sich psychisch in dieser ganzen Anlage entwickelt. Und das Ganze wird nicht so wirklich erklärt, was ja auch schon bei Cube und sowas so war. Und ich muss sagen, der hat natürlich eine große Ebene, da geht es natürlich viel um Gesellschaftskritik, da geht es natürlich viel um, so, weil was auch ein Satz, der ist schon im Trailer gefallen, der sagt, wenn alle nur das essen würden, was sie bräuchten, dann würde das Essen bis nach unten reichen. Das ist das, was man sagt. Aber natürlich macht das keiner. Und da ist natürlich eine Gesellschaftskritik drin, dann geht es auch viel um den Messias, es gibt auch noch eine religiöse Ebene, die man reininterpretieren kann. Am Ende des Tages könnte man sich wahrscheinlich 2 Stunden allein über den Schacht unterhalten, einfach weil der wahnsinnig viel Interpretations Freiraum bietet und weil der auch einfach aufhört, ist einer dieser Filme, der dich mit vielen Fragezeichen zurücklässt, der irgendwann anfängt, einfach irgendwann aufhört und du fragst dich, was habe ich jetzt eigentlich gesehen und dann muss dein Kopf noch weiterarbeiten. So Filme finde ich immer ein bisschen anstrengend, mag ich aber auch ganz gern und Der Schacht ist auf jeden Fall mal wieder ein interessanterer Film, den gibt es auf Netflix, eine Netflix-Produktion aus Spanien, ist ein Regiedebüt gewesen von, wie der heißt, keine Ahnung, aber ist wirklich ein meiner Meinung nach sehenswürdiger Film, der ein bisschen eklig ist, weil es natürlich immer widerlicher wird. Das Essen ist einfach eine widerliche Geschichte da schon. Wie die Leute miteinander umgehen, ist ekelhaft. Es gibt natürlich auch, bringen sich auch Leute um oder werden umgebracht. Manche nutzen auch den Tisch, um als Aufzug nach unten zu fahren, auf eine andere Ebene. Also da passiert schon viel Schräges. Und ich finde den auf jeden Fall interessant, weil man, wie gesagt, ich habe mir dann auch danach noch Interpretationen durchgelesen, wie man das alles für sich deuten kann. Da gibt's viel im Internet so zu finden und so Filme, so Filme bräuchte ich nicht ständig, aber wenn immer mal so ein Film rauskommt und es hat so ein bisschen bei mir so Anfang der 2000er Vibes ausgelöst, weil ich hatte das Gefühl, da kamen viele solcher Filme und der hat mir auf jeden Fall, irgendwie hat er mir Spaß gemacht. So wie der halt so viel Spaß, wie der überhaupt machen kann, weil der natürlich schon echt auch deprimierend ist. Also als der vorbei war, war ich auch so, okay, jetzt muss ich erstmal irgendwie eine Folge We Bear Bears gucken oder SpongeBob, weil ich ansonsten irgendwie mich, glaube ich, aus dem Fenster werf. Aber das ist schon ein interessantes Ding. Ein guter Film, aber wie gesagt, für so Leute, die Cube mögen oder vor allem das Experiment, ist der auf jeden Fall sehenswert.
Ja, also klingt total nach Snowpiercer, hast du vollkommen recht.
Snowpiercer. Ja. War der Film, den ich gesucht habe. Hm.
Ja, klingt krass, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie gut du den fandest. Bin mir nicht ganz sicher. Du hast irgendwie so, würdest du mir den empfehlen?
Find ihn schon gut. Also ja, der hat mir schon, ich habe den schon sehr aufmerksam und sehr aufgeregt geguckt. Und ich fand den zu gucken schon spannend. Und auch natürlich, wo der hinführt. Das ist ja dann wieder so ein typischer Film, der endet auf einmal und du bist so, ich habe doch gar nicht die Antwort. Aber es wäre auch dumm, dem Film eine Antwort zu geben, weil der ja will, dass du darüber was reininterpretierst. Find den Der ist sehr einfach gehalten, der hat ja sehr einfache Bilder. Der hat, ich glaube nicht, dass der ein unfassbar riesiges Budget hatte, aber die haben sehr, sehr viel draus gemacht. Ist ein sau interessanter Film auf jeden Fall mal wieder. Und auch wieder so ein Film, wo man sagt, naja, zwischen der ganzen komischen Action, Chris Hemsworth und Mark Wahlberg Action-Scheiße, die so auf Netflix gerne mal abgefeuert wird, ist es halt mal wieder einer der Filme, wo ich sage, der ist mehr artsy. Der wird jetzt keinen Oscar gewinnen, aber das ist schon so ein Film, der wieder mal ein bisschen, der einem mal wieder ein bisschen die Birne anschmeißt.
Okay. Gut, genau das Gegenteil habe ich gemacht. Ich habe Mein neuer Freund mal weitergeschaut, denn mir haben noch zwei Characters gefehlt, und zwar waren das Veit und Ecke.
Die hattest du noch nie gesehen?
Die habe ich, habe jede Folge mal so ein bisschen angeguckt, aber habe dann zwei Folgen immer komplett ausgespart, und zwar Veit und Ecke. Leute, das Ding ist, wenn wir jetzt ernsthaft über Mein neuer Freund reden, müssen wir ganz lange reden, das können wir nicht machen. Deswegen habe ich mir Folgendes vorgenommen. Ihr sollt mal vielleicht alle euch das angucken. Das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, man kann sich das bei Amazon aber kaufen. Mein Humorverständnis, glaube ich, hat auch ganz viel mit Mein neuer Freund zu tun. Ich glaube, wenn man mich verstehen will, muss man das schauen. Ich glaube auch, Max, dass in deinem Humorverständnis Mein neuer Freund einer der wenigen deutschen Referenzen ist, die darin stattfinden. Vor allem Knut Hansen wahrscheinlich. Vor allem hier in Benny Borg. Dann glaube ich, dass es ganz, ganz oft so ist, dass in Deutschland solche Sachen durchrutschen, dass die einfach aus irgendeinem Grund nicht bekannter werden. Und Mein neuer Freund war so eine dieser Sachen. Das Konzept ist ganz einfach. Du bist eine Person, der gesagt wird, es kommt jemand, der gibt für 2,5 Tage vor oder für 3 Tage vor, dein neuer fester Freund zu sein. Mhm. Und du musst das bestätigen.
Aller Macht das verteidigen.
Mit aller Macht bestätigen und verteidigen. Und wenn du das schaffst, 3 Tage lang mit dem das zu machen, was er machen will, und vorzugeben vor deinen Freunden und vor deiner Familie, dass das dein neuer Freund ist, bekommst du 10.000 €. Und das ist das Konzept der Sendung. Und getragen wird dieses Konzept von einem genialen Christian Ulmen. Das muss man einfach sagen. Der sich da ein paar Rollen reingefuchst hat, die also wirklich bis zum Get-No perfekt gespielt hat. Manchmal waren die Folgen interessanter, manchmal waren sie nicht so interessant, manchmal waren die Rollen geil, die er gespielt hat, aber die andere Person war ein bisschen langweilig oder hat nicht so gut gematcht. Da kann ich jedem wirklich nur mal Veit und Ecke empfehlen, denn Ecke zum Beispiel kommt bei einer jungen Frau in die Wohnung, und diese junge Frau, ich habe den Namen vergessen, legt sehr viel Wert auf darauf, wie andere Leute sie finden. Ich glaube, sie studiert irgendwas so wie BWL oder so in der Stadt wie, keine Ahnung, Düsseldorf oder so, trifft sich mit irgendwelchen Leuten, die Benetton tragen und die sich so ein bisschen als die feinere Gesellschaft sehen und auch schon schaffen, dass sie mit 24 aussehen, das ist kein Witz, mit 24 aussehen wie 38-jährige Leute. Das ist unglaublich. Also wie alt die aussahen, das konnte ich nicht glauben, als sie gesagt hat, sie ist 24. Und dann haben die das geschafft, ich glaube, es kam über MTV damals, ich bin mir aber gar nicht sicher, da haben die das geschafft damals, sie haben sich diese Person angeguckt und gesagt, was bräuchte die mal im Leben? Und das haben die eigentlich genial gemacht jedes Mal, dass sie gesagt haben, ey, das ist so eine Person, die ist so mega so, oh Gott, denken die anderen über mich? Und die ist so mega gepflegt und so etepetete, der geben wir jetzt, und das ist natürlich so, das ist so ein wirklich das Oberklischee von einem Typen, die haben da, also der Typ sieht irgendwie aus wie so ein Reggae-Künstler-Ecke, so mega so, ja Leute, ey, chill das mal eine Runde, ey, mach dich erstmal locker, ey, wir rappen jetzt erstmal, ey, Caro ist am checken, wo sie wohnt, also,
und dann fängt er an so, Ecke einfach,
ey, dann fängt er an so zu rappen, und dann geht's auch so, und dann kommt halt das große Treffen irgendwie, und dann sagt er so, ja, ich habe irgendwie überhaupt keinen richtigen Job, da kommen dann halt irgendwie die Freunde und sagt so, ich denke mich so durch irgendwie, und ich habe auch keinen festen Wohnsitz, so, ich habe ja ein Wohnmobil und mit dem fahre ich einfach so rum und irgendwie so ganz easy. Ja, wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, auf Sylt haben wir uns kennengelernt, da habe ich bei so einem Surferleih mitgearbeitet, irgendwie für eine kurze Zeit, und dann auf dem FKK-Strand. Und dann erzählen die da irgendwie so eine abnormale Geschichte, warum die sich kennengelernt haben. Und dann stellt der die Freunde so bloß, weil der aus irgendeinem Grund hat die anscheinend im Vorgespräch so ein paar Sachen über die Freunde erzählt, so wie, ja, die arbeitet bei ihrer Mutter im Laden und so. Und natürlich Ecke sagt dann, du hast mir mal so eine E-Mail geschrieben, die wollte ich immer vorlesen, deswegen, ich weiß ja total viel über euch schon. Also, bist ja irgendwie so ein Muttersöhnchen, ne? Und dann fängt die an so richtig, und dann, ja, hast du hier geschrieben in der E-Mail, ne? Und sagt, das habe ich nicht geschrieben. Und dann sagt er so, das hast du geschrieben. Und dann muss sie so sagen, ja, das habe ich geschrieben, weil sonst verliert die ja die 10.000 Euro. Naja, also es dauert nicht lange und die Freunde ziehen natürlich total genervt ab. Und dann sagt er so, ich habe eine voll gute Idee. Wir fahren jetzt mal zu deinen Eltern. Und dann bricht sie tatsächlich dieses Spiel ab, weil sie sagt, okay, das ertrage ich auf gar keinen Fall. Dass die jetzt noch zu meinen Eltern fahren, das geht nicht. Ich breche dieses Spiel ab. So doll war die darauf erpicht und so wichtig war es dieser Frau, quasi wie die anderen die sehen. Und das ist total interessant, weil im Prinzip wirklich haben die sich jedes Mal gedacht, wen bräuchten die mal im Leben? Oder was fehlt den Charakteren so ein bisschen im Leben? Ach, sie ist sie ziert sich und so. Sie braucht mal jemanden, der genau das Gegenteil von ihr ist, damit die mal ein bisschen locker wird, ne? Also genau das bräuchte sie ja tatsächlich. Und dann geht es halt nur, und dann macht man natürlich genau die Person, die sie nicht ist, hat man erschaffen und das war halt Ecke. Genial. Und dann gibt es Fight. Und Fights, ich sag jetzt einfach mal Alexander hieß er, ich weiß nicht mehr wirklich, wer er hieß. Der Typ steht irgendwie, sieht aus wie der Slotty in männlicher und durchtrainierter und ja, halt so ganz.
Ich finde, der sieht einfach nur aus wie ein ekelhafter Proll, oder?
Ja, der sieht aus wie ein ekelhafter Proll, aber wie die Proll-Version vom Slotty, ne? Auf jeden Fall, wobei das Slotty, ganz ehrlich, wir wissen, was er für ein Auto fährt. Er hat auf jeden Fall, auch Proll an.
Er ist für mich der konsequentere.
Ja, genau, okay. Auf jeden Fall, der Typ steht auf dem Golfplatz mit so einer Frau und dann kommt halt Veit angefahren. Und Veit kommt angefahren in so einem kleinen Golfauto und Veit sieht wirklich aus wie Ross Anthony. Und Christian Ulm schreit schon von wirklich, ist auch 200 Meter entfernt und Golfplatz der ganze...
Engelchen!
Nein, da ruft er erstmal nur so, Alexander! Alexander! Kommt an und sagt so, ja, ich bin sein Therapeut und so, und dann erzählt er erstmal, und ey, wie genial Christian Ulmen diese Frau ignoriert, das finde ich das Allergeilste. Dann sitzen sie so zusammen da und sagen, na, erzähl doch mal, und dann muss er irgendwie so erzählen, Alexander erzählt dann, sagt so, erzähl ruhig mal, wie wir uns kennengelernt haben, ne, und dann guckt er einmal so rüber zu ihr, guckt sie so an, mustert sie und sagt so, schöne Brüste, ey, da bin ich fast, ey, da hat mir es alles zerrissen. Und dann behauptet er die ganze Zeit, Veit behauptet noch die ganze Zeit, er ist ja nicht schwul, aber Alexander ist ja schwul. Und das ist wirklich, und dann feiern die eine Wiedergeburt und dann ist er quasi nicht mehr Alexander, sondern dann ist er Englein. Das ist alles genial, diese Wiedergeburt, wie der das filmt. Dann spielt er das Ganze vor den Eltern ab. Dann sagt er auch noch, also auch genial die Szene, wie die auf dem Fußballplatz, er muss Fußball spielen mit seinen Jungs, mit seinen Kollegen. Und er ist halt, wie gesagt, so ein richtig männlicher Typ. Er hat auch ein Problem mit Homosexuellen, das hört man ganz eindeutig raus. Und dann muss er aber rufen, er ist jetzt Englein. Er ist jetzt nicht mehr Alexander, sondern Englein. Und dann kommt Veit und er rennt durch die Gegend und rufen Englein vor, noch ein Tor. Und dann muss er mit diesen Engelsflügeln auch Fußball spielen. Das ist wirklich einfach nur alles so genial, weil dieser Typ natürlich, das ist dem alles viel zu viel und der hasst das so sehr auf den Tod. Aber man muss auch sagen, er hat sich ganz gut geschlagen. Hat dann seinen Eltern quasi erzählt, seiner Schwester und so erzählt, dass er schwul ist.
Oh, seine Schwester, Alter, das ist doch Blödsinn. Wie krass wütend die ist.
Auf jeden Fall. Die ist richtig wütend und dann am Ende bekommt er die 10.000 Euro und das ist also großartig, guckt euch mein neuer Freund an und diese Folgen, die ich euch jetzt erzählt habe, sind wirklich nicht die besten, das muss man auch mal dazu sagen. Im Gegenteil, also es gibt noch viel, viel bessere Folgen und bessere Charaktere. Ich glaube, der krasseste Charakter, den er erfunden hat, ist meiner Meinung nach Alexander von Eich. Das ist wirklich einfach nur... selten so ein menschenverachtendes Wesen gesehen im Fernsehen. Also es ist großartig, wie er den spielt. Und Christian Ulm ist halt, es kommt ihm dazu gut, ein wahnsinnig schlauer Typ. Und das zeigt sich immer wieder, wenn er diese Charaktere spielt, wie gut er beobachten kann. Und wie gut der das gemacht hat. Ist eigentlich schade, dass er sowas heute nicht mehr macht.
Das stimmt. Der war wirklich genial. Mein neuer Freund war wirklich genial. Das, ich muss auch sagen, also bei Veit hat ja meine Schwester vielleicht den. Ich habe meine Schwester nie wieder so lachen sehen wie bei Veit. als er aus diesem Schwimmbecken rauskriecht, was einfach so eine Waage, wenn sie zusammengeklappt, ja aussieht wie so eine riesige Vagina. Da hat meine Schwester so sehr gelacht. Also so viel zu laut, das habe ich geliebt. Das war fantastisch. Habe ich sehr gemocht. Was wollte ich sagen? Ich kann das alles genauso unterschreiben. Ich habe das immer geliebt. Ich habe das alles 100 Mal gesehen. Wo kann man das aktuell gucken?
Bei Amazon Prime kann man es kaufen für, ich glaube, 2 Euro oder so die Folge. Ey, da haben wir auch schon oft drüber geredet, Leute. Aber das ist wirklich was, wenn ihr mal, es gibt nicht viel gute Comedy aus Deutschland, aber Mein neuer Freund ist wirklich meiner Meinung nach eine Blaupause für deutsche Comedy. Gibt ganz wenig, was da nochmal rangekommen ist. Also Christian Ulmen sowieso, unfassbarer Typ. Und vielleicht, und das zeigt natürlich auch nur, dass der Typ sich immer weiterentwickelt hat, weil wenn es so ein einfälliger Typ gewesen wäre, dann würde er heute irgendwie sowas machen wie der Pocher oder sowas, was er da auf Instagram abzieht. Ob ihr das jetzt mögt oder nicht, ist mir egal, aber Christian Ulm hat sich immer weiterentwickelt, hat immer mal was Neues gemacht. Gerade macht er Jerks, was meiner Meinung nach auch genial ist. Mhm. Aber guckt euch das an, ey. Das ist so unfassbar.
Zeitlos. Ja. Also ich liebe das auch sehr, sehr, sehr doll. Hat wirklich mein Deutsch, also Humor und Deutsche, meine Wahrnehmung von deutschem Humor nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht, weil ich mir dachte so, boah, ey, wenn es doch nur immer so wäre. Naja, deswegen, aber ich glaube, die Sendung hat auch meine Liebe zu Ulm dann so krass untermauert. Also da war dann so, damit war klar, der Typ ist für mich all mehr haben. Also wenn ich über den irgendwann mal ekelhafte Skandale rauskomme, bleibt der auf jeden Fall bei mir so, hat er immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Wir haben noch einen ganz kurzen Film, den reiß ich aber auch wirklich nur an, den haben wir letztens geguckt, weil mir schon so oft empfohlen wurde, ja, du bist auf der Suche nach einer guten Komödie, dann guck doch mal Longshot mit Seth Rogen und Charlize Theron und Bob Odenkirk und Andy Serkis, also ein unfassbares Aufgebot in dem Ding, der auch auf Amazon Prime zu finden ist. Und du hast ihn auch gesehen, ne? Mhm.
Ja.
Hast du Pornos geguckt?
Wieso? Nein, warum? Nee, wieso?
Also, oh, ich werde angesprochen. Oh.
Ah, nee, ich habe gerade was gesucht auf dem Boden, sorry.
Auf dem Boden?
Ja, ich suche
immer. Boden. Ist dein Bildschirm jetzt Eis.de oder was? Dein Boden. ist ganz klar, ist eine kleine Story, kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall, Charlize Theron ist auf dem besten Weg, Präsidentin zu werden und von dem Präsidenten, der gespielt von Präsident Chambers, gespielt von Bob Odenkirk.
Die Story um den Präsidenten fand ich übrigens grandios. Ja, wie der dann auch sagt, ich will zurück ins Fernsehen.
Ich will wieder Schauspieler werden. Also auch viele Zitate an verschiedene, auch so ein bisschen so an Trump, aber auch an Arnold Schwarzenegger als Governor und sowas. Da sind viele Kleinigkeiten, Zitate drin. Ich finde den ganzen, also Seth Rogen ist Journalist und das allein, wie das introduced wird, das finde ich genial. Wenn er in dieser Nazi-Versammlung gesagt hat, hi, Heil. Und Seth Rogen im Englischen eh immer grandios mit seiner Unbeholfenheit und immer so dieses, also Seth Rogen weiß ja sehr, sich als Trottel in Szene zu setzen. Das mag ich an dem ja sehr gern. Hab ja eh Liebe, auch wenn ich finde, dass er wenig gute Filme macht, habe ich viel Liebe für Seth Rogen, weil ich ihn einfach todessympathisch finde. Und er halt diesen trotteligen, dicklichen Journalisten halt spielt, der irgendwann bei seiner Firma, weil die aufgekauft wird, von Parker Wembley, der gespielt wird von Andy Serkis, was ich auch einfach nur Wahnsinn finde, der dann irgendwie kündigt und irgendwie in so einer Saufaktion von seinem Kumpel auf eine Veranstaltung gezerrt wird, wo er auf Charlotte trifft, das gespielt von Charlize Theron, die natürlich wie immer, weil sie fucking Charlize Theron ist, einfach unfassbar gut aussieht. Die war schon wahnsinnig politisch engagiert als Jugendliche, war früher seine Babysitterin. Er hatte irgendwann mal versucht zu küssen, hatte dabei einen riesigen Ständer und seitdem hat er sie nicht mehr gesehen und jetzt stehen die wieder voreinander. Und sie sagt so, was machst du eigentlich? Und er sagt so, ja, ich mache jetzt so Pressesachen. Dann sagt sie, ach cool, dann kannst du ja für mich schreiben. Dann kannst du ja mir helfen, meine Reden zu schreiben. Und dann hängen die beiden ab und es bildet sich ein Liebesdrama um dieses ungleiche Paar. Das ist so die Geschichte von Longshot. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr von erwartet, weil er mir von ganz vielen Leuten, auch von Dominic Porschen, so unfassbar angepriesen wurde, als eine der besten Komödien der letzten Jahre. Das war es jetzt für mich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte aber trotzdem viel Sympathie und Liebe für den Film, einfach weil ich gerne Seth Rogen zuschaue und dann noch Charlize Theron und dann noch Bob Odenkirk, der für mich ja eh schon so einen Gott-Status hat aufgrund von Better Call Saul und dann noch Andy Serkis. Also das war eine nette Komödie für zwischendurch, die man sich auf Amazon Prime riesen super gut reinbrezeln kann, wenn man nebenbei noch ein bisschen Lego baut. Also das dafür hat die hatten mir echt den Sonntagmittag, den ich vor 2 Wochen geguckt habe, erhält. Ob das jetzt für mich aber, also die große angepriesene Komödie ist das nicht. Dafür ist er mir dann doch zu beliebige Seth Rogen-Komödie der letzten 10 Jahre mäßig. Aber ich fand den trotzdem ein paar Stellen richtig, richtig gut. Und allein schon am Anfang diese Nazis-Versammlung, da habe ich mich schon sehr, sehr stark beömmelt, weil ich das eine sehr gute Szene finde, muss ich wirklich sagen. hat schon seine Momente, kann man gut gucken, Longshot.
Gebe ich dir komplett recht in allem, was du sagst. Ich hatte leider Gottes irgendwie von dir auch das Gefühl, dass du da extrem gut drüber geredet hast, bevor ich den Film geguckt habe. Das hat Erwartungen aufgebaut, die der Film dann auch bei mir nicht gehalten hat. Der ist ganz gut für, um nebenbei was zu gucken. Auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Seth Rogen spielt immer Seth Rogen. Das ist die Frage, mag man den oder mag man den nicht? Ich finde, der Typ ist genial, aber nicht als Schauspieler, sondern als das, was er sonst so macht, wie viele Filme der produziert und schreibt. Das finde ich einfach nur großartig, unfassbar. Also wenn man sich das mal alles auf der Zunge zergehen lässt, ich glaube, ich habe den gesehen mit Dave Chang hatte der mal so eine Folge gehabt. Da sind irgendwie rumgefahren, haben irgendwas gegessen und haben gekifft. Und das ist so Comedians and Cars Getting Coffee mäßig, aber großartig, ey, was der da alles erzählt hat, was der im Jahr arbeitet. Der Typ ist ein Tier. Dafür feiere ich Seth Rogen. Gut, und jetzt am Ende haben wir noch einmal ganz kurz, wollten wir nochmal zu sprechen kommen auf was wir beide geschaut haben, und zwar das neue Programm von unserem aktuellen, glaube ich, Lieblingscomedian aus den USA oder einen unserer Lieblingscomedian, Chris D'Elia. Du bist ja auch noch, glaube ich, gerade oder immer noch Riesenfan von, wie heißt der noch, der Engländer?
Was?
Der Engländer. Der ein bisschen derbe ist, der darüber redet, dass er Babys wegtritt.
Den habe ich schon mal live gesehen.
Jim Jeffries.
Du meinst Jim Jeffries. Ich meinte den anderen, der aussieht wie Ken. Wie heißt der nochmal? Den habe ich schon mal live gesehen. Der Ricky immer nur Gervais? Witze erzählt.
Der Witze erzählt?
Der einfach nur so Witze erzählt, aber nein, nicht Dieter Krebs. Für Markus Krebs ist ja der Witzeerzähler. Dieter Krebs war der lustige Deutsche.
Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Chris D'Elia, No Pain haben wir geguckt. Ich habe übrigens auch die Jim Jeffries Sachen endlich mal geguckt. Da reden wir mal anders vielleicht mal drüber. Und erzähl mal, wie du es fandest. Ich habe es direkt am Veröffentlichungstag geschaut.
Ich habe es nicht direkt am Veröffentlichungstag geschaut. Ich habe es ein paar Tage später geschaut. Und Chris D'Elia hat ja bei mir so ein bisschen Sonderstatus die letzten Jahre genossen, weil ich den einfach irgendwie als Typen so super großartig finde. Und ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass der so eine Bühnensau ist und noch irgendwie die ganze Zeit nur auf Bühnen steht, habe ich das Gefühl, der schreibt ständig irgendwie neue Programme oder schreibt sein Programm auch um oder Freestyle oder manchmal irgendwas dazu. Deswegen bin ich immer so ein bisschen, man kriegt bei ihm eher so eine Momentaufnahme. Und das Programm heißt ja No Pain. Und ich fand die anderen Programme immer so, die hatten immer was geil war, und die hatten auch immer mal Momente, wo die so mittelmäßig gut waren. Das zog sich durch die zwei Programme auf Netflix durch. Dann hat er noch dieses Comedians of the World, wo er selber sagt, dass das Publikum so scheiße war. Ist aber tatsächlich von mir sein Lieblingsbit, wenn er da erzählt, dass er nach Australien kommt und wie dumm die Australier sind. Das ist auf jeden Fall fantastisch. Ich fand No Pain sehr, sehr gut. Es hat mich. Ich fand aber auch wieder hier, ich finde, es fängt unfassbar stark an. Also der ganze Part, wenn er sagt, dass er einfach keine Probleme mit seinen Eltern hatte und dass er so saugute Eltern hatte und dass sie sich immer super um ihn gekümmert haben. Yeah, you say comedians, they grow from pain. Yeah, they grow from pain. I never felt that. My mom loved me, my dad loved me. Und erzählt dann so, dass seine Eltern einfach super cool waren. Oder auch, dass er, also er bricht so mit ein paar Klischees, was ich ganz gerne mag. Auch, dass er so ausgiebig darüber redet, dass er sagt, dass er keine Drogen genommen hat und auch keine Drogen dealt. Er sagt, ich weiß, ich sehe aus wie jemand, der die ganze Zeit kokst und noch nebenbei Drogen
verkauft. Also ich habe das immer gedacht, dass der komplett auf Koks ist.
Ja, und dann sagt er so, ich habe halt noch nie Drogen genommen, ich trinke auch keinen Alkohol und sowas. Und wenn dann das alles schildert und sowas. Und der hat bei mir mit dem Programm nochmal seinen Status gefestigt. Ich finde, er ist da so wahnsinnig sympathisch raus. Ich finde, da waren ganz viel großartige Nummern dabei. Und ich mag dem seine Bühnenpräsenz total, weil der hat immer so, der ist immer saugut drauf, der ist nie negativ. Also da kann man sich ganz viel abschauen von dem, wie der sich auf der Bühne gibt, dass der so positiv ist und dass der auch immer alles so, dass der auch sau viel lacht auf der Bühne und auch sau gerne mal seine eigenen Witze lacht. Das finde ich aber alles irgendwie gut an dem. Also ich finde, Chris D'Elia ist Bombe, und ich finde das No-Pain-Programm wirklich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal den 50. Ansatz gebraucht hätte über weise Männer. Das habe ich auch so langsam, das Thema bin ich auch so ein bisschen langsam leid im Comedy-Sektor. Nicht nur da, aber auch vor allem im Comedy-Sektor wird es halt jetzt ganz schön, wurde es die letzten Jahre ganz schön breit getreten. Aber auch das löst er meiner Meinung nach so gut, dass ich sage, es ist immer noch eine geile Chris D'Elia-Nummer. Also ich fand's gut. War eine sehr, sehr amüsante, sehr schnelle, kurzweilige Stunde.
Ja, absolut. Ich fand's auch super. Ich fand Ich fand ehrlich gesagt das ganze Programm auch sehr, sehr gut. Es gab irgendwann kurz am Anfang so ein bisschen so einen Moment, wo ich war so, hu, ja, ja, ba, ba, ba. Aber es ist ganz schwierig, über sowas zu sprechen, finde ich, über so ein Programm irgendwie. Hui, ba, ba, ba.
Christler, du gibst deine Meinung wieder. Wie fandest du das neue Programm? Ah, ich fand es so, hui, hui, bu, dann fand ich ba, 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 ba.
Komm mal, fuck off, Mann, wirklich. So, ey, alles gesagt.
Alles gesagt, huiuiui.
Meinen Meinung zu Chris Lias, huiuiui, bababa.
Ich weiß jetzt immer, welche Amazon-Reviews von dir sind oder irgendwelchen Filmen. Ja, also ich fand Star Wars Rise of Skywalker, huiuiui, bububububu.
Also, großartiges Programm meiner Meinung nach. Chris Lias ist stand-up-mäßig noch nicht da, wo die großen Stand-Upper sind, aus irgendeinem Grund. Aber ich mag den Typ wahnsinnig gerne. Und er ist natürlich noch nicht auf dem Level von einem Jim Jeffries oder früher einem Louis C.K. oder einem Bill Burr oder so. Aber trotzdem finde ich, macht er sehr, sehr gute Stand-Ups. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ist mein Lieblings-Stand-Up von ihm, kann man sich mal angucken. Aber grundsätzlich feiere ich eher so sein Instagram und sein Congratulations-Podcast. Sowas mag ich sehr. Oder wenn er bei anderen Leuten zu Gast ist. The Fighter and the Kid, das kann ich eben nur empfehlen. Wenn ihr euch mal ein bisschen in Chris Lea rein friemeln wollt, dann guckt euch mal die ganzen Zusammenschnitte an auf YouTube. Da habt ihr sehr viel Spaß. Yo! Ja. Max,
Jumaliwa,
würde ich sagen, wa? Mama, wie lange haben wir am Feierabend,
wa? Ich bin da 2 Stunden, ja, Alter, und ich will abgeliefert, wa?
Oh Gott, ey, du klingst einfach wie Martin Semmelrogge.
Dann wird sich das Schiff wie ein Nussschal zerquetschen.
Das ist mir noch nie aufgefallen. Sag mal mehr. Sag mal noch mehr. Nee,
das mag ich nicht. Das ist das, was mich überfordert. Da fehlt es mir an Spontanität. Da musst du zu
Hildebrand so und Schwarz gehen. Oder wie? Zwei Sätze nur. Das finde ich so witzig, dass ich nicht mehr reden kann. Guck mal, ich rede tatsächlich einen Schlaganfall. Ich grinse so sehr, dass ich nicht mehr reden kann.
Das ist, mach mal.
Nee, noch ein, komm, zwei Sätze. Moderier ab.
Druck kann ich nicht, Alter.
Als Martin Semmelrogge abmoderieren, bitte. Bitte.
Ja, ich versuch's, okay.
Ach, stark. Ich bin wie besoffen.
Na, meine lieben Hörer, das war doch wieder eine ordentliche Folge hier von meinem Lieblingspodcast im Autokino. Ordentliche. Ordentlich abgeliefert mit Chris Nano Blanc und Max Nachtsheim. Zwei geschwätzige Typen, wie ich, wa? Naja, Leute, in dem Sinne, macht's Juti. Ciao.
Sag noch euer Martin.
Euer Martin. Tschö, Leute.
Tschüss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.